Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast, in dem wir sehr viel reden und Zettel ziehen mit euren Themen und dann noch mehr darüber reden, weil wir gerne reden.
Ja, ganz genau. Jacko, hallo, hallo. Wie geht's dir an diesem wunderbaren Tag?
Mir geht's echt gut. Ich bin voll im Arsch. Ich hatte so ein richtig krasses Family-Wochenende. Also wirklich so, wo so sechs Menschen so in deinem Familienhaus schlafen auf Matratzen auf dem Boden. So, also der Style.
Wild.
Und es war sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr cool. Und ich bin jetzt den ersten Tag wieder in Good Old Berlin in meiner Wohnung und bin ein bisschen traurig, dass es vorbei ist, aber genieße auch gerade sehr doll den Kontrast der Stille.
Sehr schön. Es war bei mir ähnlich. Ich hatte auch ein Familienwochenende. Das war auch super krass schön. Und dann war ich aber auch wieder zu Hause und dachte so, erstmal dachte ich, krass, wie schnell Zeit vergeht. Plötzlich war Sonntagabend und ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen, weil du die ganze Zeit irgendwie was gemacht hast. Und dann war ich wieder zu Hause und für mich sind diese Zugfahrten oder Rückfahrten insgesamt immer so voll geil. Ich liebe Zugfahren, ich liebe auch lange Autofahrten und das ist dann immer schon der Punkt, wo ich so wieder runterkomme und dann kommst du in dein Zuhause rein und ja, fühlst dich wieder wohl. Das ist richtig cool.
Ich finde Zugfahren mittlerweile auch so geil. Wir fahren in letzter Zeit voll oft mit dem Auto. Also es sind ja immer so 350 Kilometer. Für die meisten Leute sind das 3,5 Stunden, für mich sind das 5 Stunden Autofahrt. Und ich liebe ja eigentlich Autofahren, ne? Aber es ist schon was anderes, ob du 5 Stunden so eine Reizüberflutung auf der Autobahn hast und halt die Geräusche und das alles, also weißt du, diesen Eindruck hast und auch teilweise, wenn du selbst fährst, dich konzentrieren musst oder ob du so in einem Zug sitzt, also in öffentlichen Verkehrsmitteln und einfach irgendwie ein bisschen aus dem Fenster starrst und von voll. Berlin bis zu mir nach Hause sind es einfach 2,5 Stunden. Das geht dann halt echt.
Ich habe jetzt das erste Mal auch was gemacht. Da habe ich mir einen Trick angehört von den Drinnis. Und zwar habe ich jetzt einen auf Erwachsen getan und habe mir einen Sitzplatz reserviert. Weil normalerweise habe ich immer diese 4 Euro sparen wollen, aber es war teilweise ganz schön tricky, dann einen Sitzplatz zu kriegen. Oder ich musste zwischendurch wieder aufstehen und das haben die Drinnis erzählt und meinen, das ist der absolute Graus, wenn man dann einen Sitzplatz blockiert, der eigentlich jemand anderem gehört. Und dann muss man aufstehen und Konversationen betreiben. Und dann habe ich mir einfach einen gebucht, habe mich da hingesetzt, wusste, der ist für mich. Und ich brauche irgendwie nichts mehr hin und her schieben oder doch nochmal umziehen und konnte richtig relaxed fahren.
Ich mache das auch immer. Ich mache das immer, weil früher habe ich das auch nie gemacht. Aber ich bin ja auch, also mein Sozialverhalten ist ja auch so ein bisschen gestört. Und wenn ich mich hinsetze, sagen wir jetzt mal, der Zug ist nicht so leer, dass überall, also es ist ja manchmal so, der Zug ist mega leer und auf den Schildern siehst du dann, dass die alle nicht reserviert sind.
Ja.
Das ist natürlich Jackpot. Wenn du dann einen Platz reserviert hast, dann denkst du so, ja, fuck my life.
Ja, wozu das Ganze?
Aber mittlerweile ist das irgendwie nie so bei mir, der Zug ist immer irgendwie crazy überfüllt. Dann, wenn ich mich dann hinsetze und ich weiß, das Ding ist reserviert oder ich bin mir nicht sicher, ob das reserviert ist, dann ich schwöre bei Gott, ich fühle, das ist dasselbe Gefühl, wie wenn ich Auto fahre und ich sehe einen Polizeiwagen. Ich habe ja gar nichts gemacht, aber ich denke, jetzt erwischen sie mich. Ich weiß nicht, wobei, aber irgendwas mache ich illegal.
Ja.
Und wenn ich da sitze, ist es dasselbe Gefühl. Gleich kommt jemand, gleich werde ich erwischt, wie ich hier illegal sitze. Und es fühlt sich an, als wird was Schlimmes passieren, obwohl ich ja eigentlich nur aufstehen und weggehen muss.
Genau, man kommt irgendwie nicht so zur Ruhe. Und das ändert sich, wenn man reserviert. Und noch das Geilste ist, es gibt jetzt ja diesen Komfort-Check-In. Das heißt, du klickst auf einen Button in deiner App und dann kommt der Schaffner oder die Schaffnerin gar nicht mehr auf dich zu, sondern die können das dann digital irgendwie scannen, dass du schon eingecheckt hast. Und dann wirst du komplett in Ruhe gelassen, kannst einfach chillen und lesen oder was auch immer machen. Das ist richtig entspannt.
Der beste Zeitpunkt zu leben für Social Anxiety. Einsteigen und einfach mit niemandem, eine Reise irgendwo hin und einfach mit niemandem reden.
Und Corona-konform.
Das ist wahr.
Ne?
Das ist wahr, ja. So, Sam, dann stelle ich dir die obligatorische Frage. Hast du diese Woche einen Fun-Faktor oder einen Abfaktor?
Ich habe beides im Petto.
Du hast beides im Petto, okay. Dann möchtest du mit dem Fun-Faktor, mit dem Guten oder dem Schlechten? Das ist ja nicht schlecht.
Moment, ich möchte kurz erst wissen, was hast du denn?
Ich habe beides.
Ja, edel. Dann lass uns doch einmal kurz erst abkotzen. Was hältst du davon?
Das klingt gut. Dann kommt jetzt der...
Der
Abfaktor.
Abfaktor. Edel.
Ja.
Jaco.
Ja.
Also mein Abfaktor ist gar nicht so ein richtiger Abfaktor. Es ist tatsächlich etwas, über das ich reden möchte und mir vielleicht auch deinen Rat einholen möchte. Also vielleicht können wir gemeinsam überlegen.
Mhm.
Und zwar geht es darum, wir haben doch neulich über die Leute oder die Menschen gesprochen, die häufig etwas negativ sagen oder kommentieren. Und ich habe jetzt nochmal etwas anderes kennengelernt und es ist mir aufgefallen. Und zwar habe ich auch Menschen in meinem Umfeld, die ihre Meinung so gut wie gar nicht preisgeben und immer sehr zurückhaltend sind und bei einfachen Fragen dem ausweichen und sagen, entscheide du oder mach so, wie du magst. Das kann ganz einfach sein mit, was wollen wir es zu essen bestellen oder wollen wir zu Hause chillen oder hast du Lust, irgendwie ins Museum zu gehen oder was zu unternehmen? Und dann, du kriegst halt einfach wenig Rückmeldung. Und ich bin eine sehr empathische Person und ich möchte mal, dass es den Leuten um mich herum gut geht und dass nach Möglichkeit deren Wünsche eher erfüllt werden als meine Wünsche. Ich möchte mal, dass es, also wenn die Person sagt, ich möchte gerne ins Museum, dann versuche ich mich auch aufzuraffen, auch wenn ich weniger Lust dazu habe. Aber wenn ich halt keine Meinung entgegengebracht bekomme, dann denke ich um 500 Ecken in meinem Kopf, weil ich möchte verstehen, was diese Person wirklich fühlt. Und egal, wie sehr ich nachfrage, ich kriege keine Rückmeldung. Und dann denke ich, okay, ich glaube, die Person möchte, aber vielleicht will sie das doch nicht, weil vielleicht ist ihr doch nach Chillen zum Beispiel. Und es geht so, dass mein ganzes Gehirn ist am Rauchen, während ich diese Entscheidung dann treffen muss und diese Verantwortung trage und dann entscheide ich zum Beispiel was, dann habe ich unfassbar große Angst, dass dieser Person dann doch nicht gefällt. Weißt du, wie ich meine?
Aber guck mal, spiegelt diese Person dich dann nicht einfach nur? Weil du sagst ja auch gerade, du würdest dich trotzdem aufraffen, ins Museum zu gehen, obwohl du nicht so doll Bock hättest. Das bedeutet, diese Person ist ja eigentlich genau wie du. Sie will unbedingt, dass es dir gut geht und deswegen sagt sie ihre eigene Meinung erst gar nicht, damit ihr das machen könnt, was du willst.
Ja, ich weiß, genau das habe ich auch gedacht, aber ich habe wirklich versucht, dieser Person etwas herauszulocken. Es ging tatsächlich ums Essen gehen. Und dann habe ich gesagt, boah, ich hätte voll Bock auf Pizza, aber ich fände auch irgendwas Asiatisches total interessant. Sushi, vietnamesisch, ich hätte da auf jeden Fall auch Lust drauf. Hm, ja, mach wie du magst. Und dann habe ich echt überlegt, was ist denn die Person nochmal richtig gerne? Denk nach. Und am Ende habe ich für Pizza entschieden, weil ich dachte so, Pizza liebt doch jeder. Das ist in meinen Top 7 Gerichten. Aber am Ende habe ich so das Gefühl gehabt, ich glaube, das war doch nicht das Richtige. Und das fiel mir so schwer. Und das war bei ganz, ganz vielen Sachen. Dann haben wir irgendwie, wir haben so den Tag miteinander verbracht. Und dann ging es auch abends noch, wollen wir noch was schauen? Wollen wir noch was im Fernsehen gucken? Und das fiel mir einfach so unfassbar schwer, dieser Person das zu entlocken. Und ich glaube, dass sie auch Rücksicht auf mich genommen hat und das möglichst gut machen will. Aber ich fand es schwierig und ich hätte mir gewünscht, einfach mal so eine Ansage zu bekommen. So, nee, ich habe jetzt eher Bock auf eine Komödie zum Beispiel. Oder weißt du, wie ich meine? Das ist unfassbar energieraubend gewesen für mich. Statt wenn jemand sagt, ich will jetzt gerne das und das gucken, weil dann kann ich auch mitziehen und mich damit arrangieren. Manchmal bin ich mehr zufrieden und manchmal auch weniger.
Guck mal, das ist doch genau dasselbe. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dann kann ich mich damit arrangieren, dann machst du ja auch etwas, worauf du keinen Bock hast. Aber auf der anderen Seite denkt sie, ich arrangiere mich einfach, weil sonst muss Sam sich arrangieren. Das heißt, die Lösung ist eigentlich, dass beide sagen, was sie wirklich wollen und man dann einen Kompromiss findet.
Ich glaube tatsächlich, dass ich das schon auch mache. Also ich muss gerade darüber nachdenken, wenn wir jetzt zum Beispiel bei dir auf dem Sofa sitzen und wir wollen was zu essen bestellen. Ich mag ja zum Glück fast alles, außer Gerichte, die, ich weiß nicht warum, ich werde mit der indischen Küche oft noch, bin ich nicht so warm geworden. Dann sage ich dir, Jaco, ich liebe alles, aber ich mag gerade nicht, ich habe gerade nicht so Bock auf Indisch. So, das ist jetzt zum ja. Beispiel eine Sache. Und dann habe ich ja schon mal wieder weniger.
Ich würde auch sagen, du kannst es ganz gut. Ich glaube, also du wärst jetzt auch so eine Person, die mir einfällt, wenn ich sagen würde, die ist in einem gesunden Mittelfeld. Die zieht schon mit, auch die würde auch mitziehen, wenn sie keinen Bock hat, aber ich höre schon an der Art und Weise, wie du antestest, worauf du Bock hast oder nicht.
Ja, ich glaube auch. Also ich habe das auf jeden Fall gelernt. Und ich glaube, ich muss nochmal das Gespräch suchen und das genauso kommunizieren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber es ist ja überhaupt nicht böse oder als Angriff gemeint, sondern nur so, ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht. Sag doch das nächste Mal, wonach die ist. Oder?
Ja, also das Ding ist halt, ich kann halt ziemlich krass mit deinem Besuch da relaten, weil ich sagen würde, dass ich eine Zeit lang in meinem Leben auf jeden Fall richtig krass so gewesen bin. Also ich nenne das Bedürfnisse nicht aussprechen können. Nicht ja. aussprechen zu können, was man sich eigentlich wünscht. Und vielleicht sogar es so selten machen, dass man gar nicht wirklich weiß, was man will. Weil man so daran gewöhnt ist, immer nur das zu machen, was andere Leute wollen. Weil man, keine Ahnung, Angst hat,
dass Leute einen nicht mögen. Das macht mich voll traurig, dass du das gerade sagst.
Angst hat zu stören. Das ist so, was ist, wenn andere Leute etwas machen, worauf sie keine Lust haben, nur weil ich gesagt habe, was ich will. Und das ist total ungesund.
Das ist zu super viel ungesund,
Das ist zu viel Rücksicht, weil du wirst dadurch einsam. Weil du hast dann ja auch gar keinen Bock mehr, irgendwann mit Leuten rumzuhängen, weil du ständig Sachen machst, auf die du keinen Bock hast, um andere Leute glücklich zu machen, um gemocht zu werden. Das ist auf jeden Fall, ich kann euch sagen, das ist, falls ihr das habt, das ist ein Grund, zur Therapie zu gehen. Ich habe das in Therapie gelernt damals. Bedürfnisse aussprechen. Und dadurch habe ich ziemlich viel gelernt. Und zwar, dass wenn du Bedürfnisse aussprichst und sagst, was du willst, sagst, was dir wichtig ist, sagst, worauf du Bock hast, dass Leute dann erst erkennen, wer du wirklich bist. Und wenn dich dann jemand mag, dann mag er dich wirklich. Und zwar, wenn der dich zum Pizzaessen einlädt, dann freut er sich richtig drauf, weil der weiß, wie geil du Pizza findest. Mhm. Und nicht, weil er irgendwie versucht herauszufinden, wer du bist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, voll. Also ich hätte mir das total gewünscht, einfach ein bisschen mehr Aussagen zu greifen zu können. Aber ich finde es auch, für mich ist das gerade voll gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich werde auf jeden Fall nochmal das Gespräch suchen. Und zwar auf so eine ganz, keine Ahnung, sanfte Art und Weise, weil ich einfach möchte, dass die Person weiß, dass sie sich mir anvertrauen kann und gerne, sehr gerne ihre Wünsche äußern kann, ohne irgendwie Rücksicht zu nehmen. Das ist mir total wichtig, dass die Leute sich in meiner Gegenwart ja wohlfühlen und dann können die auch sagen so, ich habe gar keinen Bock, lass mal kochen oder so. Ich fand das voll schön und ich finde es sehr lehrreich. Es war für mich gerade voll der gute Moment, weil ich das auf jeden Fall anwenden will und um dieser Situation aus dem Weg zu gehen und auch für mich selber zu wissen, dass ich auch mehr und besser kommuniziere, was ich möchte. Ich glaube schon, dass ich das mache, aber ich glaube auch, dass ich viel Rücksicht nehme. Und damit ist ja irgendwie nicht so richtig jemandem geholfen, ne? Wenn man irgendwie was macht, worauf man nicht so Bock hat. Also das ist scheiße.
Also voll. Und also ich kann das jedem nur empfehlen, ich habe auf jeden Fall dadurch gelernt, dass es sehr, sehr, man hat sehr viel mehr Glücksmomente, man macht sehr viel mehr Dinge, die man geil findet und es finden sich immer Kompromisse. Wir haben hier ständig die Frage zum Beispiel, was bestellen wir zu essen, wenn Freunde da sind oder so. Ne? Wenn Laura und Nils hier sind, ist immer so, was bestellen wir zu essen und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten mit Laura und Nils und das ist Italienisch und Indisch, weil das sind so die Sachen, die wir alle mögen.
Mhm.
In diesem speziellen Fall. Und ich habe aber voll Bock oft auf Asiatisch. Und Laura mag zum Beispiel kein Asiatisch. Und dann irgendwann war es so, ich sag, Leute, ich habe Bock auf Asiatisch, will noch irgendwer. Und dann findet sich mindestens eine Person, dann bestellen wir bei zwei verschiedenen Sachen. Und jeder isst das, worauf er Bock hat. Also man findet ja sogar, wenn Menschen unterschiedliche Sachen wollen, irgendwie ein Kompromiss. Verstehst du, wie ich das meine?
Ja, voll.
Wir sitzen trotzdem an einem Tisch und jeder ist glücklich mit seinem Essen.
Ich habe auch währenddessen total viel drüber nachgedacht, während des ganzen Tages und es hat mich so heftig beschäftigt und ich war irgendwie am Ende voll erschöpft, weil es mich traurig gemacht hat, weil ich nicht so richtig wusste, ob ich die richtigen Entscheidungen für den Tag getroffen habe.
Aber warte mal, erstmal muss man dazu sagen, es liegt ja erstmal nicht in deiner Verantwortung, ja? So, das ist ja, du hast zwar natürlich einen Einflussbereich auf andere Menschen, aber diese Menschen sind ja nach wie vor immer noch für sich selbst verantwortlich. Und es kann ja auch ganz andere Gründe haben. Vielleicht kann dieser Person Bedürfnisse aussprechen, aber Sie ist voll gespannt, wofür du dich entscheiden möchtest, weil sie mehr über dich erfahren will. Oder es ist ihr wirklich egal an dem Tag, weil sie es einfach so geil findet, Zeit mit dir zu verbringen, dass sie denkt, boah, heute wäre es mir egal, was ich esse und mache. Ich lass mal Sam einfach entscheiden. Das kann ja auch sein.
Ja, das kann gut sein. Also ich werde nicht drumherum kommen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal ansprechen, weil ich einfach Gewissheit haben möchte, ob die Person es einfach wirklich so genießt, wie es war, oder ob die Person sich einfach ein Stück weit zurücknimmt. Und dann finde ich es ja natürlich auch sehr aufmerksam, wenn man auf die Person zugeht und dass die sich vielleicht dadurch auch gehört fühlt.
Voll. Also ich glaube, mir hätte das geholfen, wenn das damals jemand zu mir gesagt hätte, weil ich gedacht habe, dass Leute so gern einfach die Dinge machen, die sie machen wollen, und ich will da gar nicht stören. Also immer dieses Gefühl von, ich will niemandem im Weg stehen. Voll, das ist wirklich traurig, Sam. Das war das richtige Wort, was du eben gesagt hast. Traurig. Man zeigt sich nicht irgendwie, weil man denkt, dass man stören würde mit dem, was man wirklich will und ist. Aber wenn dann jemand auf mich zugekommen wäre und zum Beispiel gesagt hätte so, hey, ich möchte wissen, was du magst. So, das ist mir, ich will ja auch wissen, wer du bist und was, dass das auch cool ist, was wir zusammen machen oder so. Boah. Ich glaube, das hätte mir nochmal den Anstoß gegeben, so wie, oh krass, es ist für Menschen nicht nur wichtig, dass sie das machen, was sie machen wollen, sondern es ist für sie auch voll wichtig zu wissen, was ich will.
Voll, das ist ganz wichtig. Das
auch wenn es nicht deine Verantwortung gerade ist, aber nett. Echt?
Ganz toll.
Dann war es auf jeden Fall eine Person, die dir wichtig ist.
Sorry.
Wieso sorry? Alles gut. Ich finde das voll cool, dass du da so drüber nachdenkst und dir da so Gedanken machst, einfach weil es dir so wichtig ist.
Ja, ich wünsche mir einfach immer, dass die Leute in meiner Gegenwart halt, ich bin kein Positive Vibes Only Mensch, um Gottes Willen, ich liebe das zu sitzen und man kann auch zusammen weinen oder quatschen oder so, aber für mich ist es voll wichtig, dass die Person einfach sie selber sein kann, egal in welcher Richtung, und deswegen toucht mich das gerade. Sorry.
Ja, ich find's richtig cool. Und ich glaube, das ist auch voll wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die Teile ihrer Persönlichkeit oder das, was sie möchten, nicht zeigen. Und das ist auch richtig geil zu hören, wenn jemand wie du mal erzählt, so, ey, es interessiert mich einfach richtig doll, wie ihr seid und was ihr wollt.
Ja.
Voll. Und das, ich will, dass ihr eine gute Zeit mit mir habt und so.
Hat mir auf jeden Fall voll gut getan, gerade mit dir darüber zu reden. Und es ist auch eigentlich gar kein Abfaktor, sondern das war gerade ein Lernfaktor.
Ja, wir wollen ja auch über das reden, was in letzter Zeit passiert ist. Wir überlegen uns halt Kategorien, wo wir das reinpressen können.
Ich habe gerade gegrunzt aus Versehen.
Aber wir können, weißt du was, wir können doch irgendwann auch nochmal über so Kategorien sprechen, dass wir so ein bisschen mehr Variety haben. Wir haben immer so zwei Kategorien, wo wir alles reinpressen, anstatt dass wir einfach mal eine dritte, vierte, fünfte aufmachen.
Ja, das ist richtig. Ja. Jaco, was war denn bei dir dein Abfaktor?
Ja, auch ich presse jetzt was in den Abfaktor rein, was ich euch unbedingt erzählen will. Aber es ist auch ein kleiner Abfaktor, auch ein kleiner Fun, ich weiß nicht, ich erzähle es euch einfach mal. Aber für mich war es in dem Moment schon ein kleiner Abfaktor. Und zwar, weil ich in der Heimat war, bei meiner Mama, habe ich halt diese zwei super langen Autofahrten gehabt. Also ich habe halt übers Wochenende irgendwie, keine Ahnung, 10 Stunden im Auto gesessen oder so. Und ich mache das halt. Ich höre super gern Musik im Auto, aber wie wahrscheinlich die meisten, die auch gerade zuhören, halt voll gern auch Podcasts oder Hörbücher oder sowas. Und ich habe dann die Chance, die Gunst der Stunde genutzt, um in deinen Fun-Faktor von, glaube ich, vor 2 Folgen reinzuhören, und zwar in Cowlitz Hills, dem Podcast von Bill und Tom Cowlitz.
Mhm.
Weil das konnte ich natürlich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, dass ich diesen Podcast, also ich habe da reingehört, da gab es schon 10 Folgen, da habe ich gesagt, Jaco, das ist eine Schande eigentlich.
Man muss dazu sagen, dass du ja ein großer Tokyo Hotel-Fan warst damals.
Ja, vielleicht, ich bin natürlich immer noch Fan. Ich finde die nach wie vor cool, aber ich war halt als Teenie einer von diesen crazy Girls, die man da im Fernsehen gesehen hat und sich dachte, wo sind die Eltern? Können die Eltern diese Kinder mal abholen? Und der Abfaktor ist auf gar keinen Fall dieser Podcast. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr cool, sehr unterhaltsam. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Aber ich hatte ein total schlechtes Gewissen, als ich das gehört habe. Und ich wollte das einfach, ich, ja, also seit ich eigentlich so im Internet bin und mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt habe, oh, wenn so, man erzählt ja halt so Geschichten von früher und auch wir, dieser Podcast hier basiert ja eigentlich so auf crazy Stories von früher und da habe ich das ja immer mal so angesprochen, ich war so ein crazy Tokyo Hotel Girl, aber ich habe nie so wirklich erzählt, was ist da so damals alles passiert, weil ich auch irgendwie schon wusste, da sind halt auch Sachen passiert, die mir heutzutage einfach peinlich sind, sie zu erzählen. So, mir ist ja eigentlich nichts peinlich, aber Sachen, wo ich halt denke, vielleicht, also, dass Leute denken, dass ich nicht alle Tassen im Schrank habe einfach. Als ich dann diesen Podcast gehört habe, da habe ich irgendwie so diesen Impuls gehabt von, ich glaube, ich möchte da im Podcast, in unserem Podcast drüber reden. So. Okay. Das muss jetzt gar keinen Zusammenhang haben, aber du weißt ja, ich bin Analyse-Girl und wenn jemand irgendwie was erzählt, was bei ihm so los ist oder worüber er sich Gedanken macht, dann denke ich natürlich auch sofort, wo kann das herkommen und was hat das zu bedeuten, was sagt das über die Person und so weiter. Und in irgendeinem der ersten Folgen haben, also ich muss erstmal dazu sagen, Bill und Tom Kaulitz haben in ihrem Podcast eine Kategorie, die heißt, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, aber sie reden auf jeden Fall über die Träume, die die beiden hatten in der letzten Woche. Extrem geile Kategorie. Ich war ultra neidisch, dass wir diese Idee nicht hatten. Ich dachte, was für eine geile Idee. Und ich fand das sehr cool, weil die beiden halt gesagt haben, dass sie halt sehr, sehr häufig dasselbe träumen. Ne?
Voll was spooky crazy irgendwie,
diese,
ja.
Ja, diese ganze Zwillingsthematik insgesamt finde ich ja unfassbar spannend. Ja, da haben die beiden halt erzählt, dass sie super oft Albträume haben. Und dann hatte Bill Kaulitz von einem Traum erzählt, dass er ich krieg das nicht mehr genau auf die Kette, weil ich relativ viel danach noch gehört habe, aber es ging irgendwie darum, dass er in beiden wohnen ja in LA, er hätte da irgendwie im Traum jemanden kennengelernt, irgendwie ein Girl und die hat nur Englisch gesprochen und im Nachhinein hat sich halt rausgestellt, dass die doch Deutsch konnte und doch aus Deutschland war und eigentlich so ein Stalker-Girl war. Und das so im Zusammenhang mit dieser Albtraum-Thematik, ich weiß nicht wieso, ich habe in dem Moment einfach gedacht, boah, fuck, ich will einfach nicht wissen, was dieser krasse Fame und dieser heftige Hype und diese Grenzüberschreitungen, die damals auch von Seiten so der Fanbase kamen, mit der Psyche von Menschen machen können.
Mhm.
Ja, und da habe ich irgendwie gedacht, boah, ich war schon Teil des Problems. Das war mir damals gar nicht bewusst. Okay. Ich war jung, ich war dumm, ich hatte Spaß und ich habe gedacht, die haben das beste Leben, was man haben kann und die müssen das ja super cool finden, dass die Leute die so toll finden, dass sie denen hinterherreisen und dass die unbedingt kennenlernen wollen und so weiter. Und wir haben halt damals echt, also es wurde ja mal viel im Fernsehen gezeigt, dieses, dass so Girls da gecampt haben vor Konzerthallen und sowas, ne?
Ja.
Und das empfinde ich auch alles als relativ harmlos. Mein Gott, soll da halt ein Mädchen irgendwie 4 Tage mit dem Zelt vor einer Konzerthalle
Das machen Menschen auch schlafen. Apple Stores, by the way.
Ja, das tut ja keinem weh. Ja. Aber wir haben damals schon echt crazy Zeug gemacht, ne? Vor Hotels geschlafen, irgendwie da die Tonstudios gesucht oder versucht, diese Autos, mit denen die immer von A nach B gefahren wurden, zu finden und da hinterher gefahren und so, was so ein crazy Teenager-Girl-Gehirn halt so fabrizieren kann, wenn es sich auf irgendwas fixiert. Du hast ja dieses crazy Gen, glaube ich, nicht so gehabt, da haben wir ja schon mal drüber geredet.
Ja,
ja, irgendwie, wir haben das damals gar nicht so, ich habe das gar nicht so gewusst, dass das auch für jemanden, für die andere Seite schlimm sein kann. Ich habe halt immer gedacht, wenn man so, also als ich jung war, ne, als ich noch kleiner war, wenn man so berühmt ist, dann hat man das tollste Leben auf der Welt und es muss das Tollste sein, wenn Leute einen so cool finden, dass sie einen überall hin folgen. Und das muss, weißt du, wie ich das meine?
Ja, ich verstehe das sehr gut, was du meinst. Ich glaube allerdings auch, dass man das erst mit einem gewissen Abstand so wahrnimmt, wie du das jetzt tust. Und ich glaube auch, dass wenn man berühmt wird, wie jetzt aus der Perspektive von Tokyo Hotel, das ist doch bestimmt auch anfangs ganz besonders, wenn man zum Beispiel auf der Straße erkannt wird oder angesprochen wird. Und das ist wahrscheinlich am Anfang total charmant. Die Masse macht es dann aus. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass Teenager, Girls und Boys die machen das ja mit keiner bösen Absicht. Die wollen einfach ihrem Idol sehr nah sein und machen das ja nicht, um irgendwen zu gefährden oder die Privatsphäre zu stören oder so. Das ist ja nicht die Intention dahinter. Daher sehe ich das nicht so streng, wie du das gerade siehst.
Nein, ich habe das ja auch lange nicht streng gesehen und ich habe ja auch damals die Zeichen gar nicht erkannt, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich weiß noch, wir haben da irgendwo, oh, das ist mir so unangenehm. Egal, ich rede jetzt einfach frei raus und ich bin ehrlich, wir haben da damals vor so einem Tonstudio gestanden, wo die, glaube ich, irgendwas aufgenommen haben. Das heißt, das ist ja quasi wie bei jemandem zu Hause vor der Tür stehen. Weißt du? Aber da kam dann auch ein Teil von der Band damals raus, die dann da irgendwie standen und mit uns ein Bier getrunken haben. Und das war natürlich eine Bestätigung im Kopf von, das ist total in Ordnung, dass wir das machen.
Ja, aber das jetzt ist doch im dann Nachhinein in Ordnung. Also finde ich jetzt auch von denen so, das wurde dann ja nicht so kommuniziert, wie hier ist komplett alles abgeschottet mit Bodyguards und die Straße ist abgesperrt und so weiter und so fort, sondern es war ja in Ordnung und vielleicht waren sie da schon so riesengroß?
Ja, die waren da schon riesengroß. Das Ding ist aber, also ich weiß, was du meinst, aber trotzdem jetzt so im Nachhinein denke ich so, ich habe ja immer nur einen Teil der Band gesehen und den anderen Teil der Band eben gar nicht. Und der andere Teil der Band, der hat jetzt einen Podcast und erzählt mir von Albträumen und von Stalkern. Und das sind ja auch eigentlich die beiden gewesen, die wirklich am meisten gehypt wurden.
Aber vielleicht meinen die mit Stalkern, okay, die haben jetzt in dem Beispiel eine Frau genannt, aber ich würde das... Ja, okay. Ich kann das nicht so gut bewerten, aber ich denke auch ganz oft an so Paparazzis, die dann wirklich die Häuser belagern. Damals war das ja irgendwie ganz krass. Also so habe ich das auf jeden Fall in den Medien so wahrgenommen.
Boah, aber Sam, unter diesen Fans waren schon wirklich crazy people. Ich war crazy, so wie du mich kennst in crazy Zeiten, aber da waren auch noch ganz andere Kaliber dabei. Na, ich weiß nicht, da gab es ja auch irgendwelche Geschichten, wie das da in irgendwo eingebrochen wurde und keine Ahnung, jedes Hotelzimmer danach wurden irgendwie die Zigarettenstummel rausgeholt und also das war schon richtig fanatisch damals.
Boah, das verstehe ich wirklich nicht.
Und deswegen habe ich gedacht, ich spreche das einfach mal an, weil... Wir haben jetzt vielleicht hier kein, also unsere Zuhörerschaft hier ist jetzt halt nicht 17, sage ich jetzt mal, oder 15, 16, 17, sondern eher Leute, die irgendwie zwischen 20 und Mitte 30 sind oder so. Aber ey Leute, wenn ihr Kinder kriegt, redet mit denen, wenn ihr Kinder kriegt, die wie ich in ihrer Teenie-Zeit entweder zu Hause vor irgendwas fliehen oder halt einfach crazy Hormone produzieren und irgendwie Abenteuer draußen erleben wollen und irgendwelchen Bands hinterherreisen. Solche Episoden gibt's ja immer mal wieder in der Popkulturgeschichte. Redet mit denen über Grenzen. Also was geht und was nicht einfach so. Ne? Also, dass man da auch einfach für berühmte Personen mitdenkt und nicht nur denkt, die sind super berühmt, die sind super reich und deswegen kann man einfach alles mit denen machen, was man will, weil die sind ja deswegen sowieso schon glücklich, sondern einfach sagen, hey, fahr zum Hotel und hol dir ein Autogramm ab, kämpf vor der Konzerthalle, aber fahr nicht zu den Leuten nach Hause.
Ja.
Und versuch nicht, die in ihrem Privatleben kennenzulernen oder sowas. Weißt du, dass da einfach Empathie geschaffen wird, auch für Leute, die Dinge haben, die die Normalbevölkerung vielleicht nicht hat. Das kann trotzdem echt verstören wahrscheinlich.
Ja, bin ich ja gespannt, ob das dann fruchtet bei so einem richtig krassen Fangirl oder so, die dann sagt, Mama hat gesagt, ich soll Grenzen respektieren. Okay, ich vertraue.
Ja, kann sein, dass es nicht fruchtet. Vielleicht wird es das immer geben. Und ich muss auch sagen, ich bin super dankbar für diese Zeit. Das war, ich wollte immer ausbrechen. Ich habe immer Gründe gesucht, auszubrechen. Ich glaube, seit ich ein Kind bin, habe ich irgendwas gesucht, wo ich hin kann, wo was Neues ist. Und das war jetzt einfach 2 Jahre, glaube ich, meines Lebens, die... Das war ein cooles Abenteuer einfach. Ich bin durch Deutschland durchgekommen und es hat Spaß gemacht und so. Aber irgendwie habe ich das gehört und habe gedacht so, ja, es hat einfach so ein bisschen den Zauber weggenommen, dass das für alle cool war. Sondern es hat mir nochmal vor Augen geführt so, oh, scheiße, Jaco, also ein paar Sachen hätten echt nicht sein gemusst. Ja, so dafür, das dass jemand ich. Jetzt vielleicht irgendwie, ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Ja.
Ich finde es auf jeden Fall spannend, das aus der jetzigen Zeit nochmal zu betrachten und dann ein komplett neues Bewusstsein so für zu bekommen. Und auch kein richtiger Abfaktor, finde ich. Aber
nee, irgendwie nicht, weil auf der, du weißt, es ist so ein bisschen wie, es gibt so Sachen, kennst du das, wie, das ist jetzt ein total beschissener Vergleich und hat, das kann man überhaupt nicht gleichstellen, aber das ist so, wie jemand mich fragt, was würdest du verändern, wenn du dein Leben nochmal beginnen könntest? Und dann da sagt natürlich trotzdem ein Teil meines Gehirns, ja, ich würde nicht nochmal anfangen zu rauchen. Und der andere Teil meines Gehirns sagt, sag mal, bist du bescheuert, das war total geil.
Ja, ich weiß.
So, weißt du, wie ich meine?
Voll, das ist bei ganz vielen Sachen so, klaro.
Naja, gut, so viel dazu. Sam, wollen wir übergehen zum Fun-Faktor?
Ja, gerne, super gerne. Dann kommt jetzt der
Fun-Faktor. Okay, Sam, was ist dein Fun-Faktor der letzten Woche? Tell me.
Ich hatte ein Blind Date.
What? So wie wir mal besprochen haben, oder was?
Nee, nicht so, nicht ganz so. Ich habe keine App dafür genutzt. Ich habe Instagram dafür genutzt.
Aha.
Und das kam eigentlich so ungefähr, nachdem ich darüber im Podcast gesprochen habe. Und ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob die Person unseren Podcast hört. Wir haben auf jeden Fall nicht darüber kommuniziert. Wir sind irgendwie aufeinander gestoßen und haben uns gegenseitig gefolgt. Aber ich konnte, es ist mehr so artsy gewesen, dieses Profil. Und ich habe nicht so viel draus greifen können. Dann hat die Person mir irgendwann geschrieben, hast du mal Lust auf ein Bier? Und wir laufen dann durch Hamburg. Ich bin neu in Hamburg. Und dann habe ich gedacht so, oh Gott, crazy. Aber dann habe ich mich an diese Podcast-Folge zurückerinnert, habe gesagt, ja, das
wir müssen einmal kurz anmerken, für alle Leute, die jetzt diese Folge nicht gehört haben, wir sprechen von einem Freundschaftsdate. Wir haben über Freundschaftsdates gesprochen. Nicht, dass jemand jetzt zuschaltet und auf die Love Story gleich wartet.
Ja, nee, das nicht. Also Jack und ich haben ja schon mal erzählt, dass wir ja nie in diesem Tinder, Bumble, What, okay, Cupid-Game drin waren, aber dass wir das irgendwie spannend findet oder ich besonders finde das total spannend, jemanden zu treffen, den ich nicht kenne, eine Person, die ich nicht kenne und sich da völlig neu drauf vorzubereiten. Und es hat das, also alle Faktoren waren eigentlich gegeben. Ich konnte diese Person nicht richtig greifen vom Instagram-Profil her. Ich fand das irgendwie ganz ästhetisch, aber ich habe die Person an sich nicht so richtig gesehen. Und wir haben uns auch gar nicht lange hin und her geschrieben. Das war irgendwie so die erste Frage, die die Person mir geschrieben hat. Und ich dachte so, ja, okay, why not? Und dann haben wir uns verabredet und sind 3 Stunden spazieren gegangen und haben kein Bierchen dabei getrunken, sondern Tee und Mate und so. Aber war mega cool, Jaco. Ich war schon aufgeregt im Vorfeld, weil es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Die Person ist super cool oder die Person ist eher so ein bisschen kacke.
Oder du musst durchhalten bis zum Schluss und so tun.
Ja, voll. Und das war aber so, es fing sogar an zu regnen und wir sind einfach weiter spazieren gegangen und wir haben uns so gut unterhalten und es war so, also so, als würde ich die Person schon richtig, richtig lange kennen und auch über sehr persönliche, tiefe Sachen und so, wir sind einfach richtig gut ins Schnacken gekommen. Und über Gott und die Welt, das hat mir so gut getan und ich fand, ich bin da so ein bisschen auch stolz auf mich, dass ich das gemacht habe und einfach dieser Idee nachgegangen bin, weil das hätte ich nicht gemacht, wenn wir nicht im Vorfeld über diese Dating-Situation im Podcast gesprochen hätten. Dann hätte ich gesagt, oh nee, das ist irgendwie crazy, ich eine fremde Person treffen, don't know. Und in dem Fall war es aber richtig, richtig toll. Und wir haben uns verabschiedet mit, wann sehen wir uns wieder? Und es war richtig, richtig toll.
Das wäre jetzt nämlich meine große Frage gewesen. Wird's was oder wird's nichts?
Doch, also wir wollten uns eigentlich diese Woche sehen. Jetzt haben wir beide diese Woche super, super viel zu tun. Und dann haben wir aber gesagt, wir machen das nächste Woche nochmal. Und man hat halt einfach gemerkt, dass ähnliche Interessen da sind. Kommt auch aus dem Designbereich. Und da kann man ganz viel quatschen und über Aufgaben und über ArbeitgeberInnen und was auch immer. Und das war irgendwie total cool, aber auch über persönliche Sachen. Und ja, hat mich auch irgendwie gefreut, eine Person hier so ein bisschen was zu zeigen. Ich bin ja auch noch neu in Hamburg gefühlt. Also ich bin ja erst seit einem Jahr hier und die Person war erst seit 4 Wochen hier. Und dann haben wir so ein bisschen uns das angeguckt und haben einfach Zeit miteinander verbracht. Und also falls ihr irgendwann mal...
Ja, nice. Das inspiriert mich irgendwie.
Ja, das wollte ich auch nach draußen geben, weil manchmal kriegen wir ja Nachrichten, dass wir Leute total gut unterhalten, aber auch, es gibt Menschen auch, die einsam sind und die sich durch zum Beispiel unseren Podcast gut aufgehoben fühlen und irgendwie das Gefühl haben, ja, dass jemand bei ihnen ist und vielleicht traut man sich dadurch das auch einfach mal, das ist natürlich kein Garant, dass das auch auf jeden Fall funktioniert. Aber man kann es ja zumindest mal probieren, wenn man da ein gutes Gefühl zu hat und vielleicht auch erstmal schreiben oder wie auch immer. Ich glaube, dass Instagram tatsächlich eine ganz gute Plattform sein kann, auch wenn man sich so folgt voll. Oder so.
Ich habe da auch schon drüber, ich habe da so viel am Wochenende drüber nachgedacht. Deswegen finde ich das so crazy, dass du das gerade auch nochmal erzählst, dass du dieses Treffen hattest, weil ich, bei mir ist es ja so, ich habe ja vor einer WG hier in Berlin gewohnt und hatte dadurch halt voll den krassen Anschluss einfach, ne? Und als diese WG sich dann aufgelöst hat, wir haben irgendwie alle uns vorgenommen, dass das alles so bleibt wie vorher, aber es hat einfach nicht geklappt. Wir haben uns voll in verschiedene Richtungen entwickelt und manche Leute, die früher halt auch in der WG, wir waren immer so zu acht, studiert haben, sind jetzt auch im festen Job und dann wohnt jemand doch auf der anderen Seite von Berlin eine Stunde entfernt und dann schläft es halt so ein, weißt du?
Ja, voll, kenne ich.
Ich merke richtig, dass diese Plätze nicht mehr besetzt sind, weißt du? Ich hab Bekannte und Freunde, Freundinnen in Berlin, aber diese richtig nahen Plätze, so diese Leute, die du oft siehst, so, da sind zu viele Plätze frei einfach, weißt du? Und am Wochenende war unter anderem auf dem Familientreffen mein Cousin und der hat seine neue Freundin, also ich weiß gar nicht, ob es seine neue Freundin ist, aber auf jeden Fall habe ich sie vorher noch nie gesehen. Und dann hat er mir nämlich erzählt, dass sie mich vor ihm kannte. Und,
ach so.
Und dann habe ich sie halt gefragt und dann meinte sie halt so, ja, ich kenne dich von YouTube und ich habe früher deinen Sprachnachrichten-Podcast gehört. Und ich fand sie halt mega cool, sie war extrem sympathisch und ich dachte so, okay, mit der könnte ich halt safe befreundet sein. Und auch zum Beispiel hier David, ist auch früher zu eine Abonnentin von mir gewesen, bevor wir uns dann über Umwege kennengelernt haben, weißt du?
Voll
und
schön,
dann habe ich irgendwie gedacht, das klingt jetzt komisch, aber ich habe so oft schon irgendwie so Kaffee trinken oder Bier trinken Angebote auf Instagram bekommen und irgendwie habe ich das nie gemacht, weil man immer so sagt, man macht das nicht. Als wäre das so komisch, weil man sich nicht kennt, weil man macht ja Sachen im Internet und sich dann mit fremden Leuten treffen wäre strange. Dann habe ich aber irgendwie gedacht, warum eigentlich nicht? Wenn man mit jemandem ständig schreibt über Sachen, über die man redet und man versteht sich voll gut, man wohnt in derselben Stadt, warum nicht auf ein Bier treffen?
Voll, das dachte ich auch und das hat mir so gut getan. Klar, das war jetzt gerade so ein, finde ich, so ein total tolle Anfangs-Abenteuer, sag ich mal. Die Person war einfach mega cool und wirklich, ich dachte sofort so, ey, du passt so auch mal all meinen anderen Freundinnen, das würde voll gut harmonieren und war einfach mega, mega angenehm.
Voll schön.
Es kann natürlich auch nach hinten losgehen und dass du sagst, okay, das war jetzt ein netter Versuch, aber das lasse ich dann doch mal lieber wieder bleiben. Kann
aber
natürlich
das
auch so
kennt man
sein.
Ja auch so, ohne dass man es jetzt übers Internet hat, oder? Also,
oh,
ich habe das auch früher erlebt, dass ich auf einer Party irgendjemanden kennengelernt habe und dann dachte man, oh, es war voll geil, weil man hat irgendwie besoffen auf dem Toilettenboden gesessen und dachte so, oh mein Gott, Friends for Life. Und dann trifft man sich eine Woche später und merkt so, nüchtern funktioniert das jetzt gar nicht so gut,
voll,
wie man dachte, weißt du?
Ja, klar, total. Und für mich war auch nochmal ganz besonders irgendwie, man hat ja immer so seine engsten Leute und nochmal so anderen Input zu bekommen. Das finde ich einfach so interessant, so eine Person kennst du, die du gar nicht kennst. Wo kommt die her? Was hat die so gemacht in ihrem Leben? Was hat die so zu berichten oder für Ansichten? Ich mag das einfach, sich auf neue Leute einzulassen und irgendwie die zu entdecken. Das ist für mich ganz besonders.
Ja,
ich find
so Horizont
geil.
Erweitern, ne? Im
Optimalfall
genau. Mit coolen Leuten. Also man lernt ja von allen, aber ja.
Ja,
mega geil.
Das war mein Fun-Faktor. Und was ist bei dir Schönes passiert?
Ja, also mein Fun-Faktor, ich glaube, den Satz hört man nicht so häufig, ist diese Woche meine Familie.
Oh.
Also ich hatte so ein positives Erlebnis die letzten Tage und das wollte ich einfach mal erzählen. Und zwar ist es so, dass ich irgendwie mein ganzes Leben lang immer eher so meine Familie väterlicherseits kennengelernt habe, weil die so halt noch da wohnt, wo meine Familie auch wohnt, weißt du? Also die wohnen halt alle in derselben Kleinstadt. die Familie mütterlicherseits, die habe ich immer super, super selten gesehen, weil die halt komplett verstreut sind. Also die wohnen in München, Leipzig, Sofia, das ist halt so irgendwie überall verstreut. Und da sieht man mal vereinzelt eine Person einmal im Jahr auf dem und dem Geburtstag für 2 Stunden. Aber das ist ja nicht so unbedingt die Art, wie man familiäre, zwischenmenschliche Nähe aufbaut, sag ich jetzt mal so vom Timeframe her.
Das ist immer zu kurz.
Voll. Genau, das sind dann so die Verwandten, die man trifft, mit denen man immer so ein bisschen fremdelt, würde ich sagen.
Mhm.
Weil man halt nie so richtig vertraut, familiär oder freundschaftlich wird, genau. Naja, auf jeden Fall war es dann schon vor ein paar Wochen so, dass ein Onkel von mir mütterlicherseits bei uns hier einfach mal eine halbe Woche zu Besuch war und wir uns schon dadurch viel besser kennengelernt haben. Und jetzt am Wochenende war die Beerdigung von meiner Oma. Also meine Oma ist letzte Woche gestorben und jetzt Montag war dann die Beerdigung von meiner Oma. Und es ist alles gut. Meine Oma ist 98 geworden und ich habe das eben schon zu Sam gesagt. Es war für uns alle okay. Sie hat vor 5 Jahren schon gesagt, sie hat übelst keinen Bock mehr. Sie hat immer gesagt, ich will nicht mehr. Ach Mensch, Jacqueline, ich will nicht mehr. Und deswegen war das so gar keine traurige Beerdigung, sondern so, als wäre das alles genau so, wie es sein soll.
Ich finde das tatsächlich auch für die Person, die geht, total schön, dass das dann, dass die Familie zusammenkommt und irgendwie eine gute Zeit miteinander hat. So wünsche ich mir das für mich später auch. Weißt du, was ich meine?
Ja, also es war nicht traurig, aber emotional, falls du verstehst, was ich meine. Es ist
absolut.
So, als ich in der Kapelle saß und dann diese 98 Jahre Lebensgeschichte erzählt worden, wo auch wirklich harte Sachen passiert sind, dann, na klar, da habe ich auch geheult, ne, so. Und es war auch so ein Ehren. Es war, wir haben sie irgendwie geehrt an dem Tag, aber es war jetzt nicht so, oh mein Gott, Schicksalsschlag, das ist so ungerecht, dass das passiert ist oder so. So war es halt nicht. Ja, es ist auf jeden Fall halt diese ganze Familie mütterlicherseits zusammengekommen und das war für mich ein unfassbar krasses Erlebnis. Und ich glaube, dass es das für alle war. Und zwar für alte wie für junge Leute in der Familie. Weil wir haben alle bei uns zu Hause übernachtet. Also alle haben in dem Haus von meiner Mutter geschlafen.
Sleepover Party.
Voll Sleepover Party. Also richtig mit Matratzen auf dem Boden und so. Und wir haben dann halt zum Beispiel einen Abend einfach, keine Ahnung, 6-7 Stunden bei uns auf der Terrasse gesessen und es wurden Geschichten erzählt.
Mhm.
Und ich saß dazwischen und ich war so, ich habe ja so Einschlafprobleme eigentlich, ne? Ich bin so beseelt eingeschlafen an diesem Abend, weil ich wirklich das Gefühl hatte, hier komme ich her. Das ist so
cool.
Das war so, keine Ahnung, mein Onkel, vor dem ich unter uns immer ein bisschen Angst hatte, ehrlich gesagt, weil der auch wirklich eine sehr, der ist so riesig und der hat auch sehr starke Meinungen und ich war mal so ein bisschen eingeschüchtert davon und es war das erste Mal, dass ich mit dem so stundenlang irgendwo saß und er einfach Geschichten von früher erzählt hat und ich mich auch so stark einfach darin wiedererkannt habe, in diesem unfassbar krassen Freiheitsdrang, wie er irgendwie sagte, boah, ich weiß noch, ich bin früher das, keine Ahnung, was der für Geschichten erzählt hat, Samira. Ich kann das nicht fassen. Wirklich, da waren, also die haben da alle ihre Geschichten ausgepackt von Streichen in der Jugend, Piranhas in Schulaquarien setzen. Dann hat mein Onkel erzählt, wie er beim Tag des Mauerfalls eine Stunde zu früh auf der falschen Seite der Mauer stand und als Journalist und die ganze Zeit Schiss hatte, dass er erkannt wird, weil er Adidas-Schuhe anhatte und man in der DDR keine Adidas-Schuhe kaufen konnte. Also da waren so
wir groß. Haben auch am Wochenende über den Mauerfall gesprochen mit der Familie, ganz spannend, aber ja.
Ja, das sind einfach so crazy Geschichten dabei, auch wenn die von Leuten früher erzählt haben, ich habe nie normale Namen gehört, die Leute, was waren da für Namen, Elmar der Waldschrat, der immer Frettchen dabei hatte, einer hieß Mikro, der nächste hieß Fisch und einer hieß der warme Wind. Es ist dann so, wenn du denen zugehört hast, hast du das Gefühl, irgendwie, du liest gerade ein Fantasy-Buch. Also es war einfach irgendwie, es war einfach schön, so dazwischen zu sitzen und irgendwie diesen so, ich weiß auch nicht.
So, hast du so einen Familienbund gespürt, obwohl ihr eigentlich nicht so viel Zeit miteinander verbracht habt? Also so eine unsichtbare Connection?
Ja, es war irgendwie so, wir kommen alle zusammen und jeder bringt seine Geschichten mit rein, aber wir merken irgendwie alle, wir sind doch sehr, sehr ähnlich.
Das
also,
ist cool.
Alle haben halt bei uns in der Familie halt so, ich weiß nicht, wir sind eine Familie der Schulschwänzer, aber trotzdem ist irgendwie aus allen was geworden und irgendwie jeder hat so einen dollen Abenteuerdrang und deswegen hat sich jeder selbstständig gemacht, aber trotzdem sind alle scheißen gestresst, weil sie total unorganisiert sind und eigentlich gar nicht wissen, wie das überhaupt funktioniert mit der Selbstständigkeit. Also ich habe mich da einfach sehr, sehr doll wiedererkannt und das hat mich so unfassbar beruhigt.
Das
weil aus denen ist ja allen schön. Was geworden. Weißt du, ich meine?
Auf jeden Fall.
Keine Ahnung, das war irgendwie schön, ja.
Und das ist ein solider Fun-Faktor. Hast du das Gefühl, dass das alle so gefühlt haben, hast du gesagt, richtig?
Es haben alle so gefühlt. Also mein kleiner Cousin zum Beispiel, den ich das zweite Mal, aber das erste Mal, da war der noch winzig klein, jetzt das für mich das erste Mal wirklich gesehen habe, das war so krass für mich, Sam. Das ist ein krasses Kind. Da gibt's keinen Filter. Der sagt dir wirklich alles, was er denkt.
Wie alt ist das Kind? Ich habe gar keinen.
Der ist 13.
Ah, okay.
Also der ist extrem ehrlich, aber halt auch extrem intelligent. Das ist eine sehr explosive Mischung. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen.
Krass.
Und es war irgendwie so cool, weil er dann zum Schluss, ich weiß gar nicht, wir waren irgendwo essen und dann habe ich mich mit an den Tisch gesetzt, das erste Mal, und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, jetzt ist der Tisch richtig cool.
Oh, das ist aber ein nettes Kompliment.
Ja, weil wir uns am Abend davor halt so gut verstanden haben und so viel geredet haben und als wir dann gegangen sind, haben auch irgendwie alle danach nochmal geschrieben, vielleicht kriegen wir das öfter hin und wollen wir das vielleicht ein, zweimal im Jahr machen. Und irgendwie sind alle so aufgetaut. Auch mein Onkel, der sonst mir immer sehr, sehr wütend vorkommt, war so, der hat so viel gelacht und so viel Geschichten von früher erzählt. Und das war schön.
Das ist das Beste, was du erzählen kannst. Und ich finde, das ist die beste Entwicklung, die nach einer eigentlich traurigen Veranstaltung stattfinden kann. Das soll genauso sein. Und es freut mich mega doll, dass du das erzählst. Ich glaube, das ist total wichtig. Und ich freue mich, die dann vielleicht auch irgendwann alle auf deiner Hochzeit kennenzulernen.
Ja, die wirst du alle auf meiner Hochzeit kennenlernen. Juhu. Auf jeden Fall. Ja, und da konnte ich auch das erste Mal so ein bisschen nachvollziehen, also nicht das erste Mal, ich weiß natürlich, was du meinst, wenn du sagst, du wünschst dir später für dein Leben einen vollen Tisch voller einer bunten Familie, hast du ja immer gesagt, so, ne?
Ja,
dass alle
genau
so an den Tisch zusammenkommen. Und ich wusste natürlich immer so, was du damit meinst, aber an diesem Wochenende musste ich daran denken und denke, jetzt weiß ich so richtig, was Sam meint. Weil das hier ist wirklich so mit das Erstrebenswerteste eigentlich. Und dann war ich irgendwie traurig, dass das aufgehört hat und hatte das Bedürfnis, ein Dorf zu kaufen.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist ja das Besondere, wenn das nicht so häufig stattfindet. Und vielleicht kriegt ihr das ja nochmal dann im Sommer hin und dann macht man gemeinsam ein Lagerfeuer und keine Ahnung, grillt und hat einfach eine gute Zeit miteinander. Ich finde, ich liebe sowas. Ich finde das einfach richtig, richtig großartig.
Ich hoffe auch. Aber das war auf jeden Fall so mein Fun-Faktor der Woche. Es sind viele gute Dinge passiert, aber das war schon crazy für mich, so auf so einer emotional Ebene.
Voll nice. Also früher war es bei mir mal so, dass ich wusste, dass Familientreffen immer grenzwertig werden könnten, weil Tante XY oder Onkel XY sowieso immer ein bisschen Stress macht. Und mittlerweile bin ich da auch ein bisschen entspannter geworden und das ist auch viel netter geworden bei uns. Das ist einfach unfassbar der Segen, wenn man sich so zusammensetzt und denkt so, geil, irgendwie harmoniert das gerade voll und es gibt keinen Stress oder irgendwie
ist das
alles harmonisch.
Das ist das Beste. Ja, voll.
Oh, love it.
Voll. Ja, Sam, ich habe keine Ahnung. Wir mussten eben einmal kurz das Aufnahmegerät außen wieder anstellen, weil meine Batterien alle waren. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie lange wir schon labern. Aber ich glaube, es wird höchste Zeit für einen Zettel.
Ja, es wird höchste Zeit für einen Zettel. Soll ich oder möchtest du?
Du sollst, weil du hast die geilen Neuen auch mit dabei. Und ich habe das Neue ist immer besser.
Ja, wir haben eine Nachricht gekriegt von einer Hörerin, die hat uns, glaube ich, 12 an der Zahl Zettelwünsche aufgeschrieben. Und die fanden wir alle total genial. Die habe ich jetzt eben runtergeschrieben. Und davon ziehe ich jetzt einfach mal ein. Ja, was hältst du davon?
Yes.
Hier steht, eure Abendroutine.
Aufregend.
Ist das so boring gerade, Jaco?
Nein, alles gut. Das sind ja, weißt du, das ist ja eigentlich das Coole, was ich in Podcasts gelernt habe, auch beim Zuhören. Ich erinnere mich noch an diese Folge, wo Laura und Ariana bei Herrengedeck ewig lange über Kugelschreiberfarben gesprochen haben. Die banalsten Dinge entpuppen sich als die spannendsten.
Okay.
Deswegen wow. bin ich auf jeden Fall voll dafür. Sam, hast du eine Abendroutine?
Ich sag dir eins, ich glaube 25 Jahre in meinem Leben hatte ich keine richtige Abendroutine. Aber
und dann kam Instagram und du hast gedacht, nee, fuck, sowas braucht man?
Nee, so nicht unbedingt. Ich glaube, das Arbeitsleben hat die Abendroutine reingebracht. Also ich glaube, dass der Feierabend hat die Abendroutine reingebracht und diese Zeit besser zu planen. Also ich würde jetzt mal die Abendroutine nicht unbedingt nur darauf beschränken auf die Abschminkroutine. Das ist nochmal ein bisschen, das setzt sich nochmal separiert, sondern insgesamt eine Abendroutine. Also die fängt eigentlich jeden Abend bei uns an mit dem Kochen. Also schon so gegen 18, 19 Uhr, das würde ich jetzt nochmal mit so reinziehen, fangen wir an zu kochen. Und das ist eigentlich der schöne Teil des Abends. Da kommen wir immer zusammen, reden miteinander, schnibbeln irgendwie was. Meistens läuft etwas dabei, also dass wir so Hintergrundmusik oder sowas hören. Ich mache das persönlich nicht, aber mein Freund gehört zu den Personen, da muss immer etwas im Hintergrund laufen. Musik, Fernsehen, Radio, irgendetwas, Podcast. Ich bin ein Mensch, wenn ich für mich alleine koche, dann entscheide ich mich dafür, etwas zu hören. Aber ich brauche dieses Hintergrundgedudel nicht. Aber ja, deswegen läuft meistens irgendetwas, was aber auch immer ganz nett ist. Leichte Kost oder irgendwie eine kleine Doku oder irgendwas. Und dann setzen wir uns zusammen, essen was. Und meistens, muss ich leider zugeben, essen wir vor der Glotze. Das ist leider so. Und je nachdem, was.
Ja, so wie 95% Deutschland?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass viele Menschen, also meine Schwester zum Beispiel und ihr Freund, die essen am Tisch immer in der Küche.
Das ist dir unangenehm, dass du vom Fernseher isst? Really? Ich finde, das ist total normal.
Ich finde das auch total normal, aber ich wünschte, ich würde das bewusster essen am Tisch. Ich habe keine Ahnung, warum.
Warum? Weil man das so macht oder weil du da Bock drauf hast?
Nee, weil ich da Bock drauf habe, weil so wie bei uns zu Hause früher, da wurde niemals vorm Essen, vorm Fernseher gegessen. Wir waren immer am Esstisch zusammen und haben da gesessen, aber das kriegen wir zu zweit irgendwie nicht hin. Und dann kommt es drauf an, was wir gucken. Sag ich mal, wenn wir jetzt eine leichte Kost gucken, wir gucken eine Folge Friends dabei oder New Girl oder was auch immer. So, wir haben so schwere Sachen, die wir zusammen lange gucken und dann gibt es so leichte Sachen, da gucken wir mal ein, zwei Folgen. Aber dann geht es in der Regel da hinüber, dass wir dann wieder in getrennte Zimmer gehen irgendwann. Also wir verbringen die Abende nur selten oder am Wochenende, glaube ich, so vollends zusammen. Oder wir haben gerade eine Serie, die wir zusammen abfeiern. Aber dann meistens gehe ich ins Schlafzimmer, weil ich ein Schlafzimmerkind bin und lese hier noch was oder gucke noch was oder wie auch immer. Ja, und dann irgendwann ist so Abschminkzeit und Abendroutine im Sinne von Skincare. Das ist mir schon auch wichtig, dass ich da abends meine Routine habe. Früher habe ich drauf geschissen, da habe ich so ein BB-Abschminktuch genommen, damit habe ich mich sauber gefühlt und auch wenn meine Augen gebrannt haben, wie Schwein. Und jetzt mache ich das total gerne und nehme mir da irgendwie nochmal so 15 Minuten für Zeit, Zähne putzen, Haare kämmen, dann mache ich mir meistens irgendwie noch, flechte ich mir die Haare so locker zusammen und fühle mich richtig sauber, wenn ich ins Bett gehe. Und dann fängt mein Freund meistens an, auch sich wieder dazuzulegen und dann muss wieder irgendwas laufen. Und eigentlich läuft fast immer zum Einschlafen irgendwas auf dem iPad. Aber das kam ohne Bild, also oder ein Podcast, weil er das braucht. Und ich entscheide dann, weil ich bin eine Person, die mit Oropax schläft, auch wenn es leise hier ist, weil ich einfach einen unfassbar leichten Schlaf habe. Also wirklich, da kann ein Haar runterfallen. Ich werde wach, das ist bei mir einfach so. Und mit den Oropax kann ich das einfach umgehen. Und dann schlafe ich beseelt ein. Und das ist so ein klassischer Wochentag-Abend-Routinenablauf bei mir. Hast du dazu Fragen, Anmerkungen oder Ergänzungen? Irgendwas?
Ich überlege gerade. Meine große Frage ist, findest du das alles gut? Oder gibt's da auch Schritte, die du machst, die du scheiße findest, zu denen du dich zwingst? Oder ja, ist es alles so, passiert es in Harmonie?
Nee, total oft ist es so, wenn ich dann irgendwie, wenn wir nach dem Essen nochmal separat was machen, manchmal gehe ich auch dann nochmal arbeiten oder in die Küche oder keine Ahnung was, aber manchmal werde ich dann schon schweinemüde und dann muss ich mich für die Abschminkroutine und Zähneputzen und so übelst aufraffen. Und ich hasse das ganz, ganz, ganz doll, aber immer, wenn ich es mache, fühle ich mich richtig geil und ich weiß einfach, es ist so wie Sport machen. Du weißt, das hat sich gelohnt, dieses geile Serum noch
auftragen.
Also
Zahnbürste nass so machen funktioniert nicht mehr.
Nee, überhaupt nicht. Wenn ich meine Zähne abends nicht putze, dann fühle ich mich wie Dreck am nächsten Tag.
Also, als wir nach der letzten Aufnahme die Mikrofone ausgeschaltet haben, haben wir noch ein bisschen weiter geredet. Und dann hat Sam gesagt, dass sie als Kind früher immer, wenn sie Hände waschen musste, nur die Hände versucht hat, nass zu machen. Und wenn sie Zähne putzen musste, nur die Zahnbürste nass zu machen. Daher
ja, aber meine Mama war nicht doof. Und dann musste ich irgendwann sie anhauchen, ob ich auch wirklich meine Zähne geputzt habe, das hat sie kontrolliert. Und auch bei den Händen, ob die wirklich mit Seife gewaschen wurden.
Ich habe meine Mama dann auch gefragt, weil Hände waschen musste ich ja nicht fragen, habe ja schon erzählt. Daran erinnere ich mich nicht, dass ich jemals meine Hände gewaschen habe als Kind. Aber Zähneputzen habe ich sie gefragt, ob man mich dazu zwingen musste. Und da meinte sie, nee, das wäre mir sehr wichtig gewesen, seit ich den zweiten Zahn gekriegt habe. So, okay. Sie meinte, ja, du hattest da auch so eine Uhr, die so eine Eieruhr, die ablief und das war mir schon wichtig als Kind, meine Zahnputzroutine. Dachte ich, okay, gut.
Also ich weiß noch ganz als Kind auch noch mal, dass die Prophylaxe und die Besuche bei ZahnärztInnen, die haben mich auch krass geprägt. Ich wusste ganz genau, wie ich mir die Zähne putzen muss, weil sonst kommt der schlimme, schlimme Karies und der zerfrisst deinen ganzen Zahn. Das wird ganz schmerzhaft. Das hat mich schon ein bisschen geschädigt und ich wusste, Zähne putzen, das sollte ich tun.
Zahnarzt, ich hatte halt einen richtig, richtig geilen Zahnarzt als Kind. Und das Ding war nämlich, ich glaube, ich hatte mein erstes Loch mit 12 oder so. Ich hatte vorher noch nie Karies. Und dafür wurde ich ja total doll gelobt beim Zahnarzt. Ja. Ich wurde gelobt. Oh, du hast kein Karies. Du hast ja so tolle Zähne. Und dann habe ich ein Geschenk gekriegt. Natürlich total sexistische Geschenke. Alles, wo ich mir was aussuchen durfte, war pink und hat geglitzert. Und den blauen Kasten, der blieb für immer zu für mich. Mhm. Aber trotzdem, ich war ja auch eine Prinzessin im Geiste. War das dann für mich trotzdem sehr, also war das sehr, sehr aufregend und deswegen Zahnarzt war für mich nur, ein alter Mann guckt in meinen Mund und danach kriege ich was geschenkt und wird gelobt.
Ey, so soll's sein, das ist sehr gut.
Und da wusste ich, ey, Zähne putzen, mach das weiter, du hast eine grüne Welle.
Ja.
Und das wurde
Hattest
mir irgendwann versaut.
Hattest du eigentlich meine Zahnspange, Jaco?
Ich hatte eine Zahnspange, ja. Ich glaube, die habe ich in der 5. Klasse gekriegt. Mhm. 5. oder 6. Klasse. Ja, doch, 5. Klasse. Und hattest du eine Zahnspange?
Nee, leider nicht. Das ist immer,
froh,
wenn.
Sam.
Ich wollte aber unbedingt eine A, weil ich dazugehören wollte und B, weil ich ja den schiefen Zahn habe. Und dann haben die immer gesagt, wenn die Backenzähne raus sind, dann verschiebt sich das wieder. Ja, am Arsch hat sich da was verschoben. Der guckt immer weiter nach vorne raus. Und jetzt gucke ich nach Zahnspangen und denke mir so, krass, wo kriege ich 10.000 Euro her?
Ja, das stimmt. Das ist dann lästig, wenn man erwachsen ist. Wobei ich letztens gehört habe, hier die Freundin von der Schwester meines Freundes, kann er bei sowas eigentlich überhaupt irgendwer folgen? Ich nie.
Ich habe gerade nachgedacht, das hat geklappt.
Okay, kommt aus Taiwan und also die ist jetzt ein Jahr hier in Deutschland, die ist hier am Traveln und die hat zum Beispiel gesagt, dass in großen Teilen Asiens man als Erwachsener eine Zahnspange kriegt und sie guckt mich an, hä, wieso als Kind? Zähneputzen und Zahnpflege ist voll wichtig, das kriegen Kinder in dem Alter doch noch gar nicht richtig hin. Und ich so, das weiß ich nicht, kann ich dir jetzt auch nicht zu sagen. Keine Ahnung, das macht man hier halt so, ne? Ja, also ich habe damals eine Zahnspange gekriegt, ich war super aufgeregt, ich wollte es unbedingt haben. Ich wollte drei Sachen unbedingt im Leben. Das war meine Periode, eine Zahnspange und endlich Clearasil-Produkte benutzen, weil ich dachte, das sind die drei Dinge, um erwachsen und cool zu sein.
Ja.
Und ich werde das nie vergessen, wie ich aus dieser Zahnarztpraxis rauskam. Die Schmerzen meines Lebens hatte. Ich hatte so schlimme Schmerzen. Aber was ich auch hatte, war extrem großen Hunger. Und dann sind wir zum Bäcker nebenan gegangen. Und mein Vater hat gesagt, ich hol dir mal was, was leichter zu kauen ist. Und hat mir ein Butterhörnchen gekauft.
Mhm.
Und ich habe den ersten Biss genommen. Und ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben, wie ich gar kein Gefühl mehr im Mund hatte dafür, was ist, ich habe nur noch gespürt, wie Essen auf Metall trifft, überall.
Scheiße.
Und dann habe ich so bitterlich geweint, weil ich mich in meinem eigenen Körper so gefangen gefühlt habe. Das war, ich fand es damals richtig traumatisch.
Heftig,
und ich hatte
okay.
so viele Tage so schlimme Schmerzen. Und heutzutage denke ich mir, das ist schon krass, was die Kinder da antun. Also wenn ich ein bisschen älter gewesen wäre, glaube ich, hätte ich damit besser umgehen können.
Ich war neidisch des Todes. Ich wollte unbedingt, ich wollte farbig abwechselnde Brackets haben. Da konnte man doch immer diese Gummis machen. Da wollte ich immer irgendwie rot-blau,
ja,
rot-blau.
Was? Ich wollte es unbedingt. Was war mit den Leuten los, die immer die durchsichtigen genommen haben, die dann gelb geworden sind? Dachte ich immer, was ist los bei dir?
Ich habe lange keine Zahnspange gesehen, fällt mir in diesem Moment auf. Lange.
Ich auch nicht. Ich frage mich auch, ob sich da ein bisschen was weiterentwickelt hat. Ich habe auf jeden Fall schon sehr, sehr häufig gehört, dass sehr, sehr viel mehr Kinder Zahnspangen gekriegt haben, die wirklich keine gebraucht hätten, einfach nur aus dem kosmetischen Grund. Und dass da auch echt Kieferprobleme später durch entstehen können, weil einfach nur auf die Optik geachtet wurde bei super vielen Kindern. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich frage mich das bei mir manchmal auch, ob ich so krasse Kieferprobleme habe heutzutage, weil die mir den... Die haben einfach meinen Biss verändert. Ich musste einfach für mich damals so lange schief aufbeißen, bis es sich normal angefühlt hat.
Ja, krass, ey. Das ist schon echt eine Transformation im Gesicht, ne? Eine kleine.
Ja, voll. Voll.
Aber
ja,
Jaco,
so,
ich bin
ich
jetzt ganz
neugierig. Ich erzähle
dir
noch von meiner Abendroutine.
Sehr gerne.
Das wird, das kann ich dir sagen, das ist schnell erzählt. Also, ich muss sagen, dass ich die meisten Sachen meiner Abendroutine scheiße finde. Das ist, ich weiß nicht wieso, aber das ist, das meiste, was ich abends mache, ist für mich wie Zähne putzen. Ich weiß,
was machst du bei denn abends?
Was mache ich abends? Hier ist eigentlich, also, wir haben nicht so einen typischen Abend, würde ich sagen. Es ist schon jeder Tag anders, weil ich kann, du weißt ja, ich kann auch nicht so gut mit Routinen. Ich werde ja schnell wütend, wenn ich Sachen öfter machen muss. Mhm. Und, aber ich weiß auch, dass es wichtig ist, Dinge zu finden, die man regelmäßig macht, die man auch gerne macht, weil das einem ja auch eine gewisse Stabilität gibt im Leben.
Ich brauche das. Ich brauche das ganz doll. Wirklich, ich werde ganz nervös, wenn das... Ich bin gestern spontan eingeladen worden und bin dann auch noch dahin und dachte ich, oh Gott, irgendwie zerschießt mir das den ganzen Abend. Das habe ich mir aber alles anders vorgestellt. Und dann dachte ich, oh Gott, ich bin eine Spießerin geworden. Was ist da los?
Ja, aber ich glaube, ein gesunder Mittelweg ist einfach ganz gut. Und es gibt halt Leute, die jeden Abend immer dasselbe machen, von Anfang bis Ende ihres Lebens. Und da ist es dann vielleicht schwierig, mal was anderes zu machen. Das ist also, so bist du ja auch gar nicht. Da ist es, kann man vielleicht auch sagen, da kann man mal vielleicht ein bisschen Veränderung reinbringen für einen frischen Geist oder so. Und bei mir ist es aber andersrum. Bei mir ist es eigentlich immer das pure Chaos gewesen und jeder Tag ist anders. Und ich versuche gerade zumindest so ein bisschen, ein ganz bisschen Routine einfach reinzubringen, weil ich auch weiß, dass das eigentlich ganz gut für mich ist. Mhm. Und ich teste das gerade noch so ein bisschen aus, weil ich mag es nicht, Dinge zu machen, auf die ich keine Lust habe. Und deswegen teste ich jetzt im Moment auch wirklich gerade aus, was ist so das Richtige für mich. Dazu gehört zum Beispiel, dass es für mich unfassbar schlimm ist, wenn ich abends zum Beispiel Serie gucke. So, ich lieg da und ich habe schon viereckige Augen, weil ich habe 20 Folgen Bachelor geguckt. Oder irgendeine Netflix-Serie oder sonst irgendwas. Und dann bin ich müde und will ins Bett gehen. Und müde, wie du eben schon gesagt hast,
Hölle.
Müde abschminken, Zähne putzen, die Hölle. Es ist so die Hölle. Und ich mache das aber immer, weil ich weiß, ich werde es bereuen. Immer, wenn ich Zeiten hatte, wo ich jeden vierten Tag auf Zähneputzen abends geschissen habe, habe ich Karies gekriegt. Dann sitze ich beim Zahnarzt. Vom Zahnarzt habe ich Schiss, dass die bohren. Es ist immer schlimm. Genauso ist es mit dem Abschminken. Wenn ich Abschminken skippe, weiß ich ganz genau, wenn ich das mehr als einmal im Monat mache, kriege ich Pickel.
Bei mir ist es, dass meine Augen brennen nachts. Ich werde dann irgendwann wach und merke so, boah, kacke, ich habe mich nicht abgeschminkt, meine Augen brennen wie Hölle. Und dann zwinge ich mich so weiter zu schlafen mit zuen Augen und merke aber die ganze Zeit, es fühlt sich fremdkörpermäßig an irgendwas.
Und das Gefühl morgens ist auch voll für den Arsch.
Ja,
wenn du morgens aufwachst und du gehst so übers Gesicht und du spürst so die Krümel von der Wimperntusche und du denkst so, fuck my life.
Ekelhaft.
Wieso habe ich mich? Und dann denkst du, wieso habe ich mich nicht gezwungen? Und das habe ich abends vor Augen und dann zwinge ich mich dazu. Und das finde ich scheiße und deswegen probiere ich gerade rum, dass ich zum Beispiel diese komplette Skincare-Kacke mache, bevor ich überhaupt mit dem Fernsehgucken anfange.
Eigentlich ist das auch das Geilste, weil du fühlst dich einfach da schon richtig nice.
Genau, dass ich sozusagen schon so mein Pyjama anhab und abgeschminkt bin und dann sozusagen diesen Fernsehabend starte. Und wenn ich schon was abends gegessen habe, was meistens nicht der Fall ist, weil ich esse abends irgendwas meistens vom Fernsehen oft, wenn ich schon gegessen habe, was in letzter Zeit mir öfter vorkommt, putze ich mir dann sogar schon die Zähne. Und ansonsten, wenn ich das nicht mache, dann ist es halt das Einzige, was ich noch abends gerade machen muss, bevor ich ins Bett gehe. Aber ich find's halt
übelst geil,
so wenn
schlimm.
Du so auf dem Sofa einpennst und du wachst so auf und denkst so, boah, ich muss ins Bett. Boah, geil, ich muss nichts mehr machen. Ich bin schon komplett fertig.
Ich habe mal eine Frage. Wenn du Zähne geputzt hast, ne, trinkst du danach noch was mit Geschmack oder isst du danach noch was?
Also, ich trinke auf jeden Fall dann noch Wasser und ich trinke auch noch Cola Light, weil ich mir sage, da ist ja kein Zucker drin.
Ja.
Aber ich würde jetzt nicht mehr was mit Zucker trinken oder essen. Wobei ich jedes Mal, wenn ich das in meinem Kopf durchgehe, an dich und deinen Ex-Freund denken muss,
an
weil du
muss
mir
ich
mal
auch
gesagt
denken.
Hast, dass dein Ex-Freund gesagt hat, Karies durch Lebensmittel entwickelt sich erst nach 8 Stunden. Das heißt, wenn du abends was nach dem Zähneputzen isst und du morgens deine Zähne putzt, wäre das total in Ordnung.
Ja, aber er ist leider kein Mediziner gewesen. Ich habe keine Ahnung. Ich praktiziere das so nicht mehr. Weil ich das ekelhaft, also ich fühle dann diese Freshness ja nicht. Ich finde ja diese Freshness geil danach, weißt du?
Ja,
und ich glaube, dass es Quatsch ist.
Ja, vor allen Dingen ist es so, ich trage eine Knieschiene abends zum Schlafen und wenn ich mich ins Bett lege, habe ich halt diesen Moment, wo ich diese Knieschiene reinmache und wenn ich dann zum Beispiel die Zähne nicht geputzt habe oder noch voll viel gegessen oder getrunken habe nach dem Zähneputzen, dann wird mir das durch diese Handlung so doll bewusst, weil ich das ja in so einen dreckigen Mund reinmache.
Voll,
dann stört mich das.
Ja, und dann ist das dann auch in seinem eigenen Saft oder so.
Genau. Ja, und ansonsten, Sam, muss ich dir shame on me sagen, habe ich nicht viel zu berichten, weil ich arbeite abends unterschiedlich lang. Ich versuche immer irgendwie so zwischen 18 und 19:30 aufzuhören zu arbeiten. Manchmal ist es aber auch eine Stunde früher, manchmal in bösen Zeiten, aber halt auch nochmal arbeite ich noch viel länger. Essen tun wir immer zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Manchmal gucken wir zusammen was. Manchmal lese ich, manchmal hänge ich vom PC, manchmal gehen wir essen. Keine Ahnung, es ist irgendwie.
Das ist bei mir nicht so. Ich bin
Routine.
Nie vom PC abends. Also ab 20 Uhr. Es sei denn, wirklich, ich habe eine Deadline oder es ist noch viel zu arbeiten, das schon. Aber ich benutze den PC niemals als Freizeitobjekt. Niemals.
Ich neuerdings wieder sehr, sehr viel schon. Ich genieße es gerade ziemlich doll, dass ich wieder so, wenn ich mich halt für irgendein Thema interessiere, dass ich mir dann abends halt, keine Ahnung, mich nochmal so 2 Stunden hinsetze und mir so Videos dazu reinziehe oder so.
Ja, das verstehe ich. Also ich verstehe das total. Mein Freund macht das auch immer. Aber es ist ja für mich, das hatte ich ja vor ein paar Folgen schon mal gesagt, das ist für mich so ein arbeitsbelastetes Teil.
Arbeitsobjekt.
Ja, ich kann das dann nicht mehr sehen. Auch nicht im Bett oder, nee, dann nehme ich das iPad oder guck im Zweifel sogar lieber was auf meinem Handy, als es auf meinem Laptop anzustellen, weil ich das so, es ist negativ Objekt.
Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Das kommt auch ganz drauf an, was es so ist. Ich habe jetzt halt hier so einen neuen Schreibtisch und ich habe halt so einen riesengroßen Bildschirm Also so ein Fernseher, also ein wie so ein kleiner Fernseher, der halt mein Bildschirm zum Arbeiten ist und darauf dann so hier so sitzen mit meiner geilen Schreibtischlampe und mir Zeug reinziehen und dabei snacken, finde ich halt so ganz nice. Während ich aber zum Beispiel eine Zeit lang mich niemals daran gesetzt hätte. Also ich kann das schon verstehen. Also ich hatte auch schon so Zeiten, wo ich mit dem Laptop in meiner Freizeit gar nichts zu tun haben wollte.
Ja. Du, das waren ja jetzt zwei Abendroutinen, die mal mehr und mal weniger so stattfinden.
Ja, und jetzt haben wir auch viel über das Badezimmer geredet. Deswegen würde ich eine kurze Pisspause einpacken.
Auf jeden Fall, ich bin dabei. Pissen wie ein Wallach.
Okay, bis gleich.
Okay, ich bin zurück.
I'm back on track. Soll ich noch einen Zettel ziehen?
Oder willst du einen von den neuen oder willst du noch?
Ich will einen von den neuen. Du sollst einen Zettel ziehen.
Verschiedene Arten von Humor. Wird das so deep wie die Romantik vor wie der Romantikzettel? Ich weiß es nicht.
Ich denke nicht. Ich würde dich jetzt erstmal fragen, Sam, könntest du deinen Humor beschreiben? Also könntest du sagen, das ist mein Humor?
Nee, das finde ich tatsächlich relativ schwierig.
Was findest du, gibt es etwas, wo du sagst, das finde ich lustig oder diese Person finde ich lustig?
Ich habe mal einen Vortrag über Humor gehört. Ich glaube, davon habe ich dir auch schon mal erzählt.
Okay.
Da habe ich einen Kurs in der Hochschule gehabt. Und zwar war das ein Thema Illustration und Humor oder so. Und dann gab es einen Exkurs nur zu Humor. Und da meinte der Professor, das weiß ich noch ganz genau, weil ich mich auf meiner bei meiner Abschlussfeier habe ich mich noch mal mit ihm darüber unterhalten, habe ihm gesagt, dass mir der Vortrag sehr gut gefallen hat und dass ich da bis heute noch sehr doll daran denken muss, weil er meinte oder die Behauptung war, dass Humor immer witzig ist oder gut ist, wenn man sich darin selbst wiedererkennt und dass das die Kunst des Humors ist. Also dass quasi die Geschichte darin so geschaffen werden muss, dass du dich ein bisschen damit identifizieren kannst. Und er meinte damals, das sei guter Humor. Und dann da gab es auch noch diese nach rechts und links Fäkalhumor, dieser sexistische Humor. Darüber haben wir über diese ganzen Formen gesprochen. Und er meinte, das war jetzt aus seiner Perspektive, aber ich fand ihn nach wie vor ich fand den Professor einfach mega toll. Und er meinte, die Wiederholung ist der Scherz. Die Wiederholung ist das Gute. Wenn man es schafft, und es war schon damals bei Loriot oder so, dass man irgendwie Familiensituationen erschaffen kann, die fast jeder oder die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger irgendwie für sich auch wahrnimmt oder so erkennt wieder, weißt du?
Ja.
Und also so in dieser Geschichte oder dahingehend kann ich das sehr gut nachvollziehen und glaube, dass mein Humor mittlerweile, also ich lache ganz doll, das habe ich schon tausendmal erzählt, ganz doll über Sachen, die so wie, Fauxpas ist das falsche Wort, so wie Ups, die Pannenshow, wenn dann da irgendwie Tiere so Kacke bauen durch, weiß ich nicht, irgendwie durchs Zimmer irgendwas kaputt machen oder so, da muss ich richtig, richtig, richtig doll lachen. Und auch wenn Kinder hinplumpsen zum Beispiel, oder das finde ich richtig witzig, das war meine Lieblingskategorie, Kinder und Tiere. Was ich gar nicht witzig finde, ist, wenn ich das Gefühl habe, jemand verletzt sich. Das finde ich ganz schlimm, das kann ich nicht ertragen, da kann ich auch überhaupt nicht drüber lachen, weil ich mir einfach immer so die Folgen dann wieder vorstelle.
Mhm.
Und ansonsten mag ich alles, glaube ich, was mit so Veränderungen der Stimme, aber nicht so dolle, weißt du, so ein bisschen, ja, wie Percy halt von Teddy Teclebran, ey, wenn ich den höre, dann muss ich einfach, weiß ich muss lachen zu 100.000%.
Ich finde das total spannend. Also ich habe gerade voll was gelernt aus dem, was du gesagt hast, weil ich auch gerade was, als du meintest, so diskriminierender Humor und sowas, das hat sich ja super stark verändert in den letzten Jahren.
Mhm.
Und jetzt gerade verstehe ich das so mit diesem Hintergrund, dass Humor dich selbst auch widerspiegeln muss. Weil zum Beispiel, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ich schon noch über Sachen lache für mich, die man vielleicht nicht so lachen sollte.
Mhm.
Gleichzeitig lache ich aber nicht mehr über Dinge, über die ich vor 5 Jahren noch gelacht hätte.
Ja.
Weil ich mich verändert habe. Während wenn meine Oma früher das N-Wort gesagt hat, wir uns kaputt gelacht haben, weil es halt unmöglich war, aber wir in uns selbst noch gar nicht aufgeklärt waren, finde ich sowas heutzutage nicht mehr so witzig.
Ja klar, und Aufklärung spielt da eine wahnsinnig große Rolle.
Genau, während ich dann aber vielleicht noch über andere Sachen hinter vorgehobener Hand lache, wo das Bewusstsein vielleicht noch nicht so weit ist. Weißt du, wie ich meine? Das ist mega spannend. Boah, dann werde ich bestimmt noch richtig lang drüber nachdenken. Und als du das gerade erzählt hast mit Ups, die Pannenshow, du hast ja auch letztens erzählt, dass du zum Beispiel, vielleicht hat das gar keinen Zusammenhang, aber dass du so oft am Tag auch Sachen runterschmeißt und sowas.
Das ist
vielleicht
nicht
so tollpatschig. Das findest du nicht witzig.
Nein, wenn mir das so sehr, finde ich das nicht witzig.
Nein, aber ich meine, dass du vielleicht Tollpatschigkeit mega funny findest.
Ja, schon. Ich glaube doch, dass ich das witzig finde, ja.
Das ist voll.
Sachen, die unvorhersehbar sind.
Ja.
Ich muss gerade an eine Szene denken aus der letzten Staffel LOL. Da, wo Bastian Pastewka den Basilikum frisiert hat, da konnte ich nicht mehr.
Da konnte ich auch nicht mehr.
Der hat
absurde Dinge.
Das war absurd, genau, das versuche ich gerade zuzuordnen. Er hat halt einfach so ein Basilikum mit einer Serviette, so einen Umhang umgemacht, wie beim Friseur, und fing dann an, diesen Basilikum zu frisieren. Und ich habe richtig, richtig doll gelacht.
Ich habe auch doll gelacht. Und er hat mehrere von diesen Dingen gemacht. Er ist auch einfach durch den Raum gegangen und hat Dinge abgemessen. Weißt du das? Ja,
ja. Da
hast du doch dieses Maßband und hat aber nur so mit sich selbst geredet. Okay, 1,20 Meter, 80 Zentimeter und hat so random Sachen abgemessen.
Das ist witzig.
Das war dieselbe Ebene einfach.
Ja, das liebe ich,
und
sowas
liebe ich. Was ich auch sehr, sehr doll liebe, und da würde ich Teddy Teclebran mit reinpacken und aber auch Kurt Krömer.
Oh, den liebe ich auch.
Wo du merkst, die bewusste Ebene des Gehirns ist abgeschaltet und es wird aus dem Unterbewusstsein random Sachen rausgespielt, als würdest du wie auf Narkose einfach reagieren. Und das sind die beiden auch für mich irgendwie so. So die machen das Erste, was ihnen einfällt. Und auch wenn ihnen nichts mehr einfällt, machen sie das, was sie gerade machen, einfach ganz doll weiter.
Ja, das ganz doll. Das unterstreicht es sehr gut. Ja, man muss dann dabei bleiben.
Man muss dabei bleiben und es wird einfach immer doller, so lange, bis irgendwas Neues im Gehirn auf einmal passiert. Und das zu beobachten, das killt mich auch krass. Wenn es Percy sich reinsteigert,
das ist das Allerbeste.
Das ist schon episch.
Manchmal gucke ich einfach Percy-Videos, wenn ich dann irgendwie so am iPad sitze und irgendwie was esse oder gerade eine Pause mache, dann gebe ich einfach bei YouTube irgendwas von ihm ein und gucke mir irgendwas an, weil ich das einfach so bescheuert finde und so witzig. Und ich weiß, dass er mich auf jeden Fall zu 90% zum Lachen bringt.
Ja, ja, es ist auch, ich bin schon fast enttäuscht, wenn ich was finde, was ich nicht witzig finde, weil das wirklich schon auch dann Pech ist.
Jaco, hast du das Palettenvideo mal gesehen, wie er mit Paletten arbeitet?
Ich glaube nicht.
Ich versuche es dir nachher zu schicken, googelt das, Leute, wie Percy arbeitet in irgendeinem Hinterhof und da steht er inmitten von Paletten und ich habe geschrien vor Lachen und ich mache das manchmal nach im Haushalt. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr es gesehen habt.
Ich finde es auch so krass, wo wir gerade drüber reden, wie sich so Humor kennst du das, wenn du dir Sachen von früher anguckst, die du früher extrem witzig fandest und dann guckst du die heutzutage und du kannst es gar nicht mehr verstehen, wie du überhaupt darüber lachen konntest. Das habe ich richtig häufig.
Ich fand damals Mario Barth, als er aufgekommen ist, unfassbar witzig, weil der hat Sachen erzählt. Da muss ich ganz doll darüber nachdenken. Es gab diese eine Sache, es ist natürlich alles sehr klassistisch, rassistisch und sexistisch und dass die Frau natürlich nur den Haushalt macht. Und dann meinte er, ja, meine Frau, die will immer, hat immer was gegen dunkle Möbel, weil die den Staub anzieht. Aber dann hat er sich gefragt, warum stellt sie nicht einfach dann eine dunkle Schüssel in die Ecke des Raumes, weil dann müsste sie ja keinen Staub mehr putzen, weil die das ja alles magisch anzieht.
Das fand
sie
witzig.
Das fand ich sowas von witzig, weil jeder sagt das. Ja, dunkle Möbel, da siehst du den Staub immer so doll drauf. Das zieht den Staub an. Und das hat man wiedererkannt, weißt du? Das kennst du.
Ja, es ist halt, es ist jetzt nicht mehr, wie du schon gerade sagst, es ist klassistisch?
Ich weiß, was damit gemeint ist.
Nee, nicht rassistisch, klassistisch.
Sexistisch.
Aber es war damals am Zahn der Zeit. Es war am Zahn der Zeit. Michael Mittermeier und so weiter, die waren alle am Zahn der Zeit damals. Und ja. so waren damals einfach alle hier.
Ja, ja.
Die meisten jedenfalls so. Und so verändert sich das halt. Aber dann bin ich immer so total fasziniert, wenn ich auch so, es gab auch mal so einen ganz alten Auftritt, den hast du mir damals mal geschickt von Caroline Kebekus.
Ja.
Wo sie irgendwie auch über Zellulite gesprochen hat und sich die Oberschenkel bürsten und Fußballfans. Und ich habe geschrien damals. Das war das Witzigste, hatte ich das Gefühl, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gesehen habe. Und heutzutage guckt man sich das an und das ist halt ja nicht Caroline Kebekus heute, sondern Caroline Kebekus damals. Und man hat sich verändert, die Zeit ist weitergegangen und das ist dann halt einfach nicht mehr dasselbe.
Ja.
Das auch wenn es natürlich zeitlosen Humor gibt, ne?
Aber. Ja, es gibt jemanden, den ich bei Instagram verfolge und das ist meiner Meinung nach der witzigste Mensch im Internet. Der ist ganz klein, aber all seine Videos, die treffen es so auf den Punkt und ich gucke sie mir manchmal auch dreimal an und lache nochmal. Ich kann leider den Namen nicht so richtig aussprechen. Der heißt Xhi Majlmo. Es tut mir leid, es ist eine Aneinanderreihung von Buchstaben.
Majlmo.
Xhi Majlmo. Ich habe dir davon auch schon häufiger was geschickt. Der hat neulich auch ein Video gemacht und er meinte, kennt ihr diese Person? Und hat dann so eine Szene nachgestellt, wie die eine Person kurz davor ist, was runterzuschlucken und dann fortführen will. Und diese Person schafft es nicht runterzuschlucken, weil sie immer wieder in diese Banane abbeißt. Und er meint, kennt ihr diese Person? Und diese Person kennt einfach jeder, die spricht und dann sich immer so die Hand vor den Mund macht und immer kurz so, ich muss noch kurz runterschlucken. Und das hat er so auf die Spitze getrieben, dass ich gebrüllt habe vor
Lachen. Das ist ja auch das Schöne an Instagram, dass einfach jetzt jeder seinen Humor spreaden kann und die richtige Zielgruppe für sich findet. Mit diesen kurzen Videos, die Menschen so unterhalten können.
Ich finde das ganz, ganz beeindruckend, was manche Menschen in 15 oder 30 Sekunden reinpacken können und so einen guten Gag produzieren. Das ist unfassbar viel. Also das ist für mich eine Kunst.
Voll.
Weil es so schwierig ist. Ich finde so wenig Filme, die ich wirklich witzig finde. Wann hast du, und welchen Film würde ich dann auch gerne wissen, das letzte Mal einen Film gesehen, wo du richtig dich kringelig gelacht hast?
Wann habe ich das letzte Mal richtig gelacht?
Ich war jetzt fallen mir
natürlich
schwer.
Das Ding ist, jetzt fallen mir natürlich Sachen in meinem Leben an, die ich geguckt habe und über die ich richtig gelacht habe. Aber wann war das letzte Mal? Ja, bei LOL habe ich auf jeden Fall krass gelacht, aber das ist ja kein Film.
Nee, aber bei der ersten Staffel habe ich auch krass gelacht, das stimmt. Ich habe irgendwann mal letztes Jahr, glaube ich, einen ganz alten 90er-Film geguckt, der hieß Im Dutzend billiger, glaube ich. Da habe ich sehr gelacht, weil das so eine Familiengeschichte war und die war wirklich unfassbar komisch, weil die Kinder so witzig waren. Das war so ein bisschen dieses, was ich witzig finde an Kindern, die einfach nur Scheiße gebaut haben im Haus.
Ja, du magst Kinderhum, also du magst, du findest Kinder witzig auch, ne? So ja, Geschwister untereinander und sowas.
Genau. Kinder. Ja, doch, finde ich schon witzig. Aber ja, fern davon, Jaco, wie würdest du deinen Humor beschreiben?
Wie würde ich meinen Humor beschreiben? Ich mag sehr, sehr gerne absurde Sachen. Also ich zum Beispiel kann nicht so ganz so doll über Dinge lachen, die wirklich passieren. Also über tollpatschige Sachen kann ich zum Beispiel nicht so lachen. Mein Freund zum Beispiel, dem könnte ich alles weiterleiten, was du mir schickst oder was er mir schickt, könnte ich an dich weiterleiten, weil das ist ungefähr dieselbe Sparte.
Das dieselbe Sparte. Zu wissen, dann schicke ich die Links jetzt nicht mehr an dich, sondern an Kevin.
Nein, ich finde die Sachen ja auch witzig. Also ich finde das auch teilweise cool. Aber ich sehe, dass wenn ich zum Beispiel etwas sehe, was ich ganz funny finde, aber so mache, so, dann schicke ich ihm das und er lacht richtig laut, wenn jemand richtig auf die Fresse geht, aber so witzig, nicht so, jemand hat sich wehgetan, sondern auf eine kreative Art und Weise auf die Fresse geht oder so, weißt du?
Mhm.
Oder wenn irgendwer versehentlich einfach irgendwo reinfällt oder weiß ich nicht, so überraschende Sachen einfach. Da lacht er sich bescheuert hier. Das habe ich nicht so. Worüber lache ich? Ich lache sehr gerne über absurde Dinge. Dinge, die wahrscheinlich so gar nicht wirklich passieren würden. Ich lache sehr, sehr gerne, wenn. Ich kann das gerade irgendwie gar nicht definieren.
Es ist auch nicht einfach.
Ich finde das super, super schwierig. Manchmal sehe ich einfach Dinge und sie treffen halt etwas in mir, ne?
Oh, ja, und es kommt auch auf die Mut an, die man hat, ne? Kennst du das, wenn du in so einer Trance-Schleife bist, zum Beispiel bei irgendwelchen albernen Reels, dass du über jeden Furz lachst, sogar über irgendwelche Filter, die dich verändern? Und dann gibt es so Momente, da kannst du überhaupt gar nicht über sowas lachen.
Ja, also was ich richtig krass feier, ist, wenn Leute es schaffen, mir einen, und das fand ich deswegen so schön, was du eben gesagt hast, einen Aspekt über mich zu zeigen, der einfach absurd ist oder absurd war. Also es gibt zum Beispiel ja super, super viele Leute, die so 2000er Teenie-Zeit nachmachen. Davon gibt es auch sehr, sehr viele schlechte, aber also die ich nicht so lustig finde, aber ein paar Leute machen das richtig gut. Und wenn die dann wirklich irgendwas so richtig hart treffen einfach, dann muss ich schon sehr doll lachen. Ich weiß leider gerade nicht, wie sie heißt, weil ich habe mal wieder Instagram gelöscht. Sonst hätte ich das gerade nachgeguckt. Aber ein Girl, die macht das echt richtig krass und die wird mir auch richtig häufig geschickt, weil die nämlich auch mal so eine Reel-Reihe zu Christina Aguilera gemacht hat. Aber ich glaube, ich habe dir letztens auch irgendwie sowas geschickt.
Mit dem Gürtel? Ja, das ist so, die hat das dann so im Hintergrund so ausgeblurrt und dann sieht man die Bilder, da habe ich richtig gelacht, Jaco.
Es sind wirklich, ja genau, die ist das. Und da sind dann einfach so random Sachen, über die ich mein Leben noch nicht nachgedacht habe. Letztens kam irgendwie, da stand
sie. Also die nimmt Fashion auseinander, ne?
Ja, nicht nur, sondern letztens war sie auch so 2000er-mäßig angezogen, so super schlecht geschminkt und dann so das, was wir früher angezogen haben, so einen Top angehabt, aber einen Schal in der Disco.
Ja,
und dann so ein Hüftgürtel und dann steht sie da irgendwie in der Disco mit einem Greenscreen, dahinter ist so schlecht, so irgendwie so eine Schaumparty und dann wird irgendwie so ein Lied gespielt, irgend so ein Trance-Lied, was jeder von uns gehört hat und da drüber steht The Moment of the Awakening und ich musste so lachen, weil das genau die Songs teilweise waren, die sie da gespielt hat, wo ich früher auf so einer Party stand und die gingen los und ich habe gedacht, ich fliege.
Ja.
So fühlt sich Freiheit an, dieses Lied, das verbindet mich mit meinem tiefsten Inneren. Und dann war das aber so David Guetta-Style-Mucke.
Die war aber amerikanisch, oder?
Die war amerikanisch,
die Englisch, ja. Die finde ich auch
richtig. Ja, ich suche das nochmal raus. Wenn ich dran denke, dann teile ich das auf Instagram oder erzähle das mal in der nächsten Folge noch, wer das war. Und ansonsten mag ich eigentlich, ich bin schnell zufriedenzustellen. Also gib mir eine halbe Stunde während das Brot und ich bin bedient.
Das ist die beschissenste Kacke, die ich jemals gesehen habe. Ich hasse während das Brot so sehr. Schon als Kind habe ich das
wirklich
so abgrundtief gehasst. Dieser negative Klotz Scheiße.
Ich schwöre bei Gott, ich finde während das Brot ist die witzigste Erfindung Deutschlands.
Jaco, das ist nicht dein wahrer Ernst.
Doch, das ist einfach stumpf und ganz, das ist für mich dasselbe wie Teddy. Du, da ist ein Brot mit Armen, das schlechte Laune
sehr kurzen
hat, das einfach sehr, sehr lange über eine Sache redet und dann zwischendurch einfach lange schweigt.
Ich hatte so Schiss vor dem als Kind.
Ich habe den, glaube ich, als Kind gar nicht geguckt. Ich habe den erst so in der Teenie-Zeit wahrgenommen.
Jesus. Ich muss wirklich sagen, ich bin ja auch am Wochenende bei meiner Familie gewesen. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich finde, meine Familie ist die allerlustigste. Mein Bruder in Kombination mit meiner Schwester, in Kombination mit ihrem Mann, in Kombination mit meinem Freund. Es ist safe, dass ich mir in die Hose pisse. Wirklich. So witzig sind die. Die haben alle ihren eigenen dummen Humor. Sie sind alle sehr humorvoll. Und ich kann dann einfach nicht mehr. Ich kann das gar nicht so. Kennst du das, wenn du das gar nicht wiedergeben kannst? Aber du denkst dir einfach nur so, boah, Leute, ihr seid so krass witzig. Ich würde euch gerne einmal abfilmen.
Das Schlimme ist ja auch, ich habe das eben am Anfang, als ich von meiner Family geredet habe, habe ich auch kurz überlegt, ob ich eine Situation wiedergebe und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich wusste, wenn man das ja jetzt nochmal erzählt, ist es ja oft gar nicht witzig. Man muss ja dabei
sein.
Ja,
das ist es, das ist es. Aber manchmal sollte man es dann auch tatsächlich nicht machen, so wie du das entschieden hast, weil dann denken die Leute so, aha, okay, wow. Funny.
Ja, weil das halt einfach total doll drauf ankommt, wer sagt das, was ist der Charakter dahinter und wie wird es gesagt, in welchem Vibe, der gerade dasteht.
Genau so.
Und dann habe ich eben gedacht so, nee, das tue ich mir jetzt nicht an, dass ich das erzähle und diese so in mir drin so denke, hihihi. Und dann erzähle ich das und dann kommt dieser Moment, wo man denkt,
cringe.
Oh, es hat nicht geklappt und die andere Person ist jetzt ganz höflich und sagt so, oh ja, das
ich
ist
verstehe,
ja total locker.
Ist. Das war bestimmt situativ.
Genau, genau, oh, das ist so schlimm. Und deswegen, ja, aber ich persönlich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich kenne ja die ganze Bande und kenne die Dynamik. Deswegen habe ich auf jeden Fall eine sehr gute Vorstellung davon, wie das zusammen funktionieren kann. Bei euch.
Die haben auf jeden Fall alle so einen kleinen an der Waffel und das ist das, was ich besonders gern hab dann. Und dann bin ich aber auch froh, wenn es wieder vorbei ist irgendwann, aber so kurz, wenn das zusammenkommt, dann muss ich immer wirklich in die Hose machen. Vor Lachen. Ja. Lachst
was
du über eigene Witze?
Ja. Ich versuche es zu ich versuche immer nicht zu lachen, weil ich eigentlich sehr cool dabei sein will, aber ich schaff's nicht immer.
Ich auch, ich liebe meine Witze.
Weil ich dann auch schon so aufgeregt bin und mich darauf freue, auf die Präsentation und das staut so viel Energie an und zu unterdrücken ist extrem schwierig.
Ist wirklich so. Meine ganze Familie sagt immer, ich bin ein kleiner Esel, weil ich über meine eigenen Witze lache. Aber ich habe dabei so viel Freude, dass ich alle Menschen damit anstecke.
Ich finde, das ist eine coole Eigenschaft. Wo wir übrigens gerade über Familie und Witze reden, wollte ich noch etwas sagen. Und zwar, wir haben irgendwann mal in einer Folge, ich glaube, das haben wir rausgeschnitten, weil wir das nochmal besser machen wollten. Und zwar war das diese Geschichte mit, wenn Leute etwas Negatives sagen. Also wenn Leute immer nur negativ reagieren. Und in der ersten Version, über die wir mal gesprochen hatten, die niemals öffentlich gegangen ist, weil wir gedacht haben, wir haben uns da irgendwie verloren, haben wir auch geredet darüber, wenn man zum Beispiel so ethische Dinge anspricht, zum Beispiel im Familienkreis oder so, und das dann einfach zu so ganz unangenehmen Gesprächen führt, weil manche Leute halt da ein Bewusstsein für haben und andere Leute es voll kacke finden oder so.
Ja.
Und ich habe mir am Wochenende bei meinem Onkel etwas abgeguckt und ich werde versuchen, das zu integrieren, weil ich das total charmant fand. Und zwar es ist jetzt ein total banales Beispiel, aber ich nenne mal so das unschuldigste Beispiel. Es ging um Mücken töten.
Ja.
Wir saßen da nun an einem Tisch, wo Mischköstler saßen, Veganer und Vegetarier. Und Vegetarier, die haben sich ja so viel oft schon mit dieser Materie beschäftigt, dass man sich über die merkwürdigsten Dinge halt Gedanken macht. So, würde ich eigentlich eine Fliege töten? Oder sowas, weißt du?
Ja.
Und da ging es dann halt in dieser Diskussion um Mücken. Und da saß jetzt nur mein Onkel, der ganz klar Mückenkiller ist. Und irgendwie ging so ein Gespräch los über, wer tötet Mücken? Und da saßen zwei Leute am Tisch, die halt einfach nur so in der Theorie gesagt haben, naja, es wäre ja eigentlich auch ganz cool, wenn es die Möglichkeit gäbe, eine Mücke nicht töten zu müssen.
Mhm.
Und mein Onkel, der steigert sich dann immer in so Dinge rein und hat dann gesagt, also ich kenne keine Gnade mit Mücken. Und dann hat er gesagt, hat er sich im Raum umgedreht und ist einfach ganz stumpf jeden Menschen am Tisch abgegangen. Monika, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die irgendwie noch Mitleid mit Mücken hat. Willi, nee, ich denke auch, dass der nicht auf der Seite der Mücken ist. Und hat es halt so immer größer gemacht, dieses Mückenthema. Und alle waren so, okay. Und dann hat mein Halbbruder gesagt, naja, es geht ja so ein bisschen eigentlich nur in der Theorie um die Frage, stellt man eine Spezies über die andere oder nicht? Und dann hat mein Onkel gesagt, ja, aber ich bin ja ein autonomer Geist und kann das selber entscheiden. Und dann war mein Halbbruder so ein bisschen eingeschreckt. Das war so diese unangenehme Situation, wenn am Familientisch über ethische Sachen gesprochen wird und niemand weiß, ob jemand das gerade wirklich ernst nimmt oder ob man sich nur locker unterhält. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, verstehe ich.
Das geht ja auch bei Fleisch. Und dann hat mein Onkel gesagt, aber das Einzige, was mich überzeugen könnte, wäre eine Supermücke. In dem Moment haben alle am Tisch so aufgeatmet und gelacht. Und ja, das hat er ganz, ganz häufig gemacht, dass so ernste Gespräche entstanden sind. Und er hat etwas total Absurdes gesagt. Und das hat das Ganze total positiv abgeschlossen. Ah. Und da habe ich gedacht, in so ernst, also ich habe jetzt extra dieses Mückenthema genommen, weil wenn wir jetzt hier über Fleisch und Schlachten und so reden, dann wird das wieder so ernst. Aber da habe ich gedacht, der macht das schon cool. Der bringt so, der kann sich ernst unterhalten, aber der bringt auch einfach, der schließt ernste Thematiken, der lockert die mit Humor auf. Und das ist einfach super hilfreich. Und ich glaube, das
werde ich vorstellen.
Auch mehr versuchen. Irgendwie so. Das finde ich irgendwie ganz cool. So, so ernste Sachen einfach so ein bisschen mit Humor aufzulockern. Und zwar mit Sprüchen, die nicht dann asozial sind, weil sie die eine oder die andere Seite befürworten, so wie ha, 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 dein Essen ist meinem Essen das Essen weg oder Fleisch ist mein Gemüse, sondern halt mit irgendwas Absurdem. Und ich glaube, das werde ich jetzt öfter tun.
Du kannst das ja so ein bisschen sammeln und uns dann bitte von deinen Erfahrungen berichten und die dann vielleicht im Fun-Faktor verbuchen, wie du erfolgreich eine unangenehme Situation aufgelöst hast mit einem Joke.
Okay, das werde ich machen. Ich finde übrigens, Sam, wir können irgendwann uns mal eine Kategorie mit funny Sachen überlegen. Sowas, wenn wir irgendwas richtig Witziges finden, also, obwohl das passt ja auch in den Fun-Faktor eigentlich rein. Ich wollte gerade eine Kategorie erfinden, die es schon gibt, Sam.
Man hat ja auch unbegrenzte Möglichkeiten. Du kannst ja auch locker zwei Geschichten in den Fun-Faktor reinpacken, weil zurzeit ist es bei mir so, dass ich unseren Fun- und Up-Faktor sehr liebe. Ich fühle mich darin sehr gut und sehr aufgehoben. Ich bin immer ganz neugierig, was bei dir passiert ist oder was auch was Cooles passiert ist.
Ja,
und mag das.
Ich auch. Ich habe nur eben gedacht, als wir so versucht haben, unseren Humor zu definieren, habe ich gedacht so, das ist so, sag mal, kennst du das? Jemand sagt zum Beispiel zu mir, was hörst du eigentlich so für Musik? Und in dem Moment, immer, habe ich ein Blackout. Und ich bin so, Backstreet Boys und Blümchen Herz an Herz. Weil ja, das ist das Einzige, was mir einfällt. Oder was guckst du gern für Filme? Titanic. Ja. Weil wenn mir nichts einfällt. Und genauso war das ebenso, wenn man so fragt, was findest du lustig? Und du weißt so, boah, ich lache jeden Tag über was, aber jetzt fällt mir gar nichts ein. Und dann habe ich kurz gedacht, man könnte so einfach, wenn man was Lustiges findet, dass man das einfach teilt, weißt du? Und hier halt sagt, guck mal das und das nach. So wie du gesagt hast, guck mal hier, wie Percy Paletten schiebt oder so. Aber dann ist mir gerade bewusst geworden, wir haben einen Fun-Faktor. Wir haben diese Kategorie schon, die ich gerade erfinden will.
Das stimmt. Jaco, ich möchte selber mal mit dir ein witziges Video produzieren. Der Pressure ist dann hoch. Aber bei uns kommt das ja auch immer so automatisch. Ich könnte da niemals so ein Skript schreiben und abarbeiten, weil das kommt immer aus dem Nichts. Und dann sitzen wir da und lachen uns hart einen ab. Und wir wissen gar nicht genau, warum, aber irgendwas war voll witzig.
Ich glaube, ich könnte auch niemals, also ich hätte nicht, das ist jetzt nur meine Vermutung, ich glaube, ich hätte nicht das Talent, Stand-up-Comedian zu sein. Situationskomik wäre möglich, aber so ein Programm schreiben und das dann wirklich so vortragen, immer wieder, dass Leute lachen, höchster Respekt.
Auf jeden Fall.
Aber ich liebe das. Was ganz anderes, Sam. Wir müssen ein du musst erstmal mit mir jetzt hier einen Podcast aufnehmen und ich will mit dir eine Kochshow machen.
Ja, also das kann man jetzt schon mal einfach erzählen. Wir haben ja bald unsere 100. Folge und Jacques und ich haben überlegt, was wir Cooles machen wollen. Wir haben kurz darüber nachgedacht, eine kleine Tour durch 3212 Lübbecke zu machen. Falls ihr die Postleitzahl noch nicht kennt, hier war sie nochmal. aber wir haben uns fest vorgenommen, wir würden gerne eine Lübbecke-Tour machen, also da wirklich durchgehen und nebenbei Podcast aufnehmen, wenn das Wetter geil ist. Und das ist für uns im November irgendwie nicht so nice. Wir machen das irgendwann im
November
Sommer.
November ist der falsche Monat dafür.
Ja, aber wir haben gedacht, wir wollen nochmal einen Podcast aufnehmen. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das?
Und vor allen Dingen, was haltet ihr davon, dass Sam mit mir eine Kochstunde auf YouTube auf Jaco Wursch macht und uns zeigt, wie sie ihr geiles, veganes Gulasch macht?
Ja, was haltet ihr davon? Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, ob ihr das gut findet oder sagt, nee, das wollen wir alles gar nicht. Uns reicht es so, wie es jetzt ist.
Und dann sagen 80 Leute auf gar keinen Fall, 20 Jahre, und wir sagen, ihr wolltet unbedingt. Wir machen das sowieso, auch wenn ihr das nicht wollt. Ihr müsst euch das angucken, weil wir finden die Idee großartig.
Ich finde die Idee auch großartig. Ich möchte gerne mit dir kochen. Wir müssen jetzt gleich mal einen Termin absprechen und dann machen wir das real.
Ja, vor allen Dingen, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich war wieder so, ja, geile Idee, lass mal machen. Und dann habe ich gedacht, fuck man, das ist schon bald, ne? Das ist gar nicht mehr so lang hin.
Okay, vielleicht kommt es auch erst zur 101. Folge. Wir müssen gleich mal unsere Terminkalender checken und dann mal schauen.
Ja, und ich würde sagen, Sam, ich muss dir sagen, ich weiß nicht, ob du es schon merkst. Ich weiß immer nicht, ob man das merkt, aber mein Gehirn ist
am Ende
platt. Ist voll am Ende. Ich muss gleich in Vipassana, Schweigekloster.
Ja, wir müssen gleich auch eine Pause machen, aber wir haben ja auch noch Geschäftstermine heute.
Sie, stimmt. Für ein sehr aufregendes Projekt, über das wir nicht reden wollen.
Ich wollte gerade sagen, ihr Lieben dürfen,
aber es ist gelungen. Okay, ihr Lieben, es war schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert auf jeden Fall gerne bitte diesen Podcast. Dann
und empfehlt ihn weiter oder verlinkt uns bei Instagram, wenn ihr das hört. Wir würden uns sehr freuen. Wir möchten gerne zurück in die Charts, aus denen wir rausgeflogen sind.
Wir sind rausgeflogen aus den Charts. Wir waren so weit oben und jetzt sind wir verbannt, weil so viele neue, coole, gute Podcasts dazukommen, die halt nach Hause gehen sollen und uns unsere Chartplatzierung wiedergeben sollen.
Echt? Wir müssen uns das überlegen und so richtig hart abflexen.
Ich hacke einfach, schmeiß die alle raus. Ich setze uns auf die 1 vor gemischtes Hack und Mordlust.
Okay. Das war eine schöne Folge, Jaco. Mach's gut.
Fand ich auch. Bis bald. Ciao.
Tschüss.